Wir haben Ihren Mann entführt. Machen Sie sich keine Sorgen. Es geht uns nur ums Geld. Keine Polizei, keine Presse. Sonst können Sie nur noch für ihn beten.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört eine neue und besondere Folge von Kohleknast und Kaviar, dem True Crime Podcast der Online-Zeitung 4.0. Die Folge ist insofern besonders, als dass wir nicht im Studio der Cast Crew sind, sondern mit so ungefähr 350 anderen Menschen im Zack und diese Folge live aufnehmen. Ansonsten ist alles vertraut, das heißt, wir sprechen über einen ungewöhnlichen Kriminalfall aus Düsseldorf und das Besondere ist wie immer mein lieber Kollege Hans, der viele Jahre als Polizei- und Gerichtsreporter gearbeitet hat und deshalb genau weiß, wie Ermittler arbeiten, wie Richter arbeiten. Hans, wir haben es gerade gehört, es gibt einen Anruf am 30. November 1971, kurz nach Mitternacht, klingelt bei Zilli Albrecht das Telefon. Sie lebt in einem Wohnzimmer, das so ungefähr so aussieht, wie das, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden, und sie hört, dass ihr Mann entführt worden ist. Wer ist ihr Mann? Wer ist Theo Albrecht?
Wenn du die Frage damals 71 gestellt hättest irgendwem, hätten die Leute gesagt, Theo what? Weil den kannte keiner. Theo Albrecht war ein Kaufmann, zur Tatzeit 49 Jahre alt, seit 22 Jahren übrigens mit Zilli verheiratet. Die hatten zwei Söhne, einer hieß wie der Vater auch Theo, der andere hieß Berthold. Der sollte später nochmal zu großer Berühmtheit kommen, da kommen wir aber gleich noch zu. Und der war trotz seines Erfolges völlig unbekannt in der Gegend, auch wo er lebte. Der lebte in Essen. Und ein gutes Beispiel dafür, wie wenige Leute den kannten, ist, dass der mal zum Presseball in Essen wollte. Es war also eine große Festlichkeit, immer mit viel Prominenz, Politik, Wirtschaft, Kultur. Und die haben den nicht reingelassen, weil die nicht wussten, wer der war. Und da war zufällig der Verleger der WAZ, heute Funke Mediengruppe, der kannte den und hat dann dafür gesorgt, dass er da reinkam. Also ein völlig zurückgezogener Mensch, der aber steinreich war.
Und der extrem fleißig war, ne? Also das ist tatsächlich so ein sehr, sehr akribischer Arbeiter. Das heißt, der ist länger im Büro als seine Mitarbeitenden. So auch an dem Tag. Der geht dann irgendwann um 19 Uhr, somit als letzter, aus diesem Bürogebäude in Herten raus, geht auf den Parkplatz und wird angesprochen. Wer spricht ihn da an?
Also es stimmt, der war wirklich ein, der war der Meinung, also Arbeit ist das Leben, ne? Und deshalb hat er wirklich, er hat sozusagen das Haus, diese Firmenzentrale in Herten, immer als letzter verlassen, wirklich. Hat dann richtig auch hinter ihm die Tür abgeschlossen. Ja, auf dem Parkplatz traf er zwei ihm völlig unbekannte Männer, die ihn ansprachen und ihn fragten, wer sind sie? Sozusagen.
Vielleicht erstmal zu den beiden Männern. Wer sind die beiden Männer, die ihn da ansprechen?
Die beiden Männer waren zwei Männer aus Düsseldorf. Der eine hatte den schönen Namen Diamantenpaule. Das hing mit seiner Haupttätigkeit als Tresorknacker zusammen. Im bürgerlichen Leben hieß er also wirklich Paul Krohn. Und der andere war ein Rechtsanwalt, Heinz-Joachim Ollenburg hieß der, auf dem Parkplatz aufgelauert.
So viel, glaube ich, steckt schon im Titel unserer Veranstaltung, um ihn zu entführen.
Ja.
Wie sind die beiden auf die Idee gekommen, ausgerechnet Theo Albrecht, der, wie du ja richtig gesagt hast, völlig unbekannt war?
Ja, diese Idee ist entstanden und das ist eine der vielen Kuriositäten in diesem Fall. Die haben dieses Buch gelesen. Dieses Buch heißt Die Reichen und die Superreichen. Das hat damals in der Zeit ein Journalist namens Michael Jungblut geschrieben. Und der hat ja irgendwann mal festgestellt, dass es in Deutschland eine durchaus beachtliche Zahl von Menschen gibt, die unfassbar viel Geld haben. Und die hat er in diesem Buch, hat er die zusammengetragen. Die ganzen Namen mit Hinweisen auf alles Mögliche. Und da waren viele Namen dabei, die kannte man so aus dem Sprachgebrauch oder so aus dem täglichen Leben. Aber die Details, die wusste kaum einer. Das muss eine irre Arbeit gewesen sein, ja. Die Recherche.
Warum ist in dieser Zeit das so populär, solche Bücher zu schreiben? Also wir reden über Ende der 60er, ich glaube es ist 69, ist die erste Auflage erschienen, jetzt über das Jahr 71.
Man muss wirklich zurück sich versetzen in, das sind ja, wir reden hier über 50 Jahre. Also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Wer sich da rein erinnert, muss deutlich über 60 sein. Völlig andere Zeit. SPD-Regierung übrigens. Bundeskanzler hieß Willy Brandt, 69 gewählt. Wir hatten eine sogenannte sozialliberale Koalition mit der FDP. Was damals ein großes Thema in Deutschland war, die Gerechtigkeitsdebatte. Man sprach sehr viel über die Verteilung von Geld. Und das war jetzt keine Neiddebatte, das war auch nicht revolutionär. Immer mehr Leute dachten darüber nach, woher diese krassen Unterschiede kommen bei der Verteilung des Vermögens. Und ja, es gab halt Leute, die waren unermesslich reich und den meisten Leuten war das nicht so bewusst.
Ja, Jungblut hat dieses Buch auch tatsächlich ja geschrieben, um diese Debatte anzustoßen. Es ging ja nicht um eine Neiddebatte, sondern wirklich um eine Vermögensverteilung, so eine Gerechtigkeitsdebatte, ja, wie du gerade gesagt hast. Dass er damit eine Anleitung zum Entführen eines sehr reichen Mannes schreibt, war ihm, glaube ich, nicht bewusst. Nun ist es so, dass dieses Buch keine Bilder enthält. Und das Kapitel über die Albrechts ist auch sehr kurz. Also er hat nicht viele Informationen zusammengekratzt. Das ist auch viel Hörensagen dabei. Nur wussten die Jungs zwar, wen sie im Auge hatten, aber nicht, wie der aussieht. Ist das ein Problem für die beiden?
Tatsächlich, dieses Diskrete war ein Riesenproblem. Die hatten keine Ahnung, wie der aussieht. Und als sie da rauskam, haben die gedacht, das könnte auch der Buchhalter sein.
Ja, weil der Albrecht ja wirklich auf jede Form von Pomp und alles verzichtet hat. Ja. Ne? Also ja, so außer, wie du gerade sagst, wie der Buchhalter dieses Hauses. Wie löst man so ein Problem?
Ja, indem du, man glaubt es kaum, aber die haben dann gesagt, hören Sie mal, können Sie uns mal Ihren Personalausweis zeigen? Und die nächste Kuriosität ist, der hat das auch gemacht. Also, wir haben ein paar Mal über die Szene geredet und versucht uns vorzustellen, Sie müssen sich das mal überlegen, es ist dunkel, war ja im November, da kommen zwei wildfremde Männer auf Sie zu und sagen, zeigen Sie bitte mal Ihren Personalausweis. Nun ja, er hat's gemacht und da wussten sie, sie haben den richtigen angetroffen.
Ja. Stimmt die Geschichte an der Stelle, dass sie das vorher schon zweimal versucht haben und zweimal das nicht geklappt hat?
Ja, also es spricht für die, sagen wir mal, ausbaufähige Professionalität der beiden. Also einmal haben sie es versucht und da haben sie Schiss gekriegt und haben es abgebrochen. Also die haben da wohl gestanden und haben geguckt und haben dann doch Angst bekommen. Und ein andermal haben sie gemerkt, sie hatten keine Waffe dabei. Und da haben sie wohl festgestellt, ohne Waffe kriegen wir den nicht überzeugt.
Ich glaube, im Schwitzkasten kriegt man den
relativ schlecht nicht. Nein, nicht. Jawohl. Und das hier war also der dritte Versuch.
Okay, das heißt also, sie bedrohen ihn mit einer Pistole und zwingen ihn in sein eigenes Auto?
Ja, das war genau so. Die haben also ihn gezwungen, in den Wagen einzusteigen. Und er fuhr eine Mercedes-Limousine, 280 SEL. Sagen wir mal, ziemlich luxuriös, aber jetzt nicht so protzig auffällig. Das war ein Modell, was auch nicht so selten war. Also damit sind sie auf keinen Fall aufgefallen. Vor allen Dingen nicht, also wenn sie in irgendeinem Gewerbegebiet waren oder so. Ja, und dann haben die den ins Auto gezwungen und sind dann mit ihm in seinem Auto losgefahren.
Wo sind die hin?
Erstmal kreuz und quer durchs Ruhrgebiet und man vermutet, dass sie durch die Hin- und Herfahrerei wollten sie ihn verwirren, damit er sich nicht merken kann, wo man ist, und sind dann mit einem von ihren Autos weitergefahren und vermutlich in einen Vorort von Düsseldorf, so die Adresse ist nie wirklich genannt worden, und da sind sie mit dem Wagen in eine Garage und da haben sie auch die Nacht verbracht in dem Auto, die drei.
Okay, dann kommen wir mal zurück zu Zilli. Also wir haben ja eben diesen Anruf gehört. Das heißt also, während all das passiert, was du da gerade sagst, ist Zilli zu Hause. Wie geht's der? Also was macht die während dieser Zeit? Weil normalerweise, ne, der Mann macht um 19 Uhr Schluss. Man braucht so etwa 30 Kilometer von Herten nach Essen-Bredeney, wo die Familie wohnt. Das heißt, 1945 müsste der eigentlich zu Hause sein. Ist er nur nicht.
Ja, was tut sie? Zilli war es gewöhnt, dass ihr Mann wirklich immer zur gleichen Zeit abends nach Hause kam. Der war sehr pünktlich. Und als er zu der Zeit nicht kam, das war irgendwie kurz nach 8, da ist sie unruhig geworden und hat noch eine Weile gewartet. Und dann hat sie aber erstmal einen Geschäftsführer der Firma angerufen und hat den gefragt, ob er irgendwas wüsste. Der Mann hatte aber auch keine Ahnung, wo der oberste Boss ist. Und der hat das Naheliegendste gemacht. Er hat bei der Polizei nachgefragt, ob es vielleicht irgendwo einen Unfall gegeben hat. Hätte ja sein können, dass der Unfall verwickelt und das geht ja nicht so schnell. Verbreitet sich sowas. Immer dran denken, wir sind in 70er Jahre. Also ne, nicht kein Handy, kein nix googeln, mal kurz über telefonieren, gab's nicht, nur Telefon. Der hat also nichts erfahren. Also es gab keinen Unfall, in dem dieses Auto verwickelt war. Und dann hat Zilli in der Nacht den Anwalt der Familie angerufen und hat den informiert darüber, dass Theo Albrecht seit Stunden überfällig ist und dass sie sich natürlich große Sorgen macht. Und der Anwalt ist daraufhin zur Polizei gefahren und hat den erstmal als vermisst gemeldet. Hat also gesagt, hier, der ist stundenüberfällig und das passt überhaupt nicht zu dem. Normalerweise ist der absolut zuverlässig oder er hätte gesagt, wenn er später kommt, also große Sorge.
Das heißt, genau, auf der einen Seite wird er vermisst gemeldet und dann kommt eben dieser Anruf, wo die Leute sagen, keine Polizei. Wie ist Zilli mit dieser Situation umgegangen? Also sie hat jetzt die Polizei schon informiert und wissen, jetzt sagen die Täter eben, bitte keine Polizei. Was macht sie?
Ja, das hat bei ihr nicht funktioniert. Ne? Die Täter haben ja wirklich gesagt, lassen Sie Polizei außen vor und haben auch gedroht. Also das würde schlimme Folgen haben. Sie hat trotzdem sofort die Polizei angerufen. Und hat dann gesagt, also hat von dem Anruf erzählt und hat dann gesagt, hier, mein Mann ist entführt worden. Und das war damals natürlich im Präsidium in Essen, wird das wie eine Bombe eingeschlagen.
Wir reden über Entführung und das ist ein Verbrechen, das man damals eigentlich kaum kannte. Das kommt gerade so in Mode. Es ist komisch, aber es ist tatsächlich etwas, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann, wo es in jeder dritten TKKG-Folge, also mein gesamtes kriminalistisches Wissen ist, stammt ja von Hörspielkassetten. Da war es schon üblich, aber es ist davor erst in Mode gekommen. Also was ist das für eine Straftat? Wo kommt die her? Und warum gab es die erstmal nicht?
Also wie so vieles kommt sie aus den USA. Daher auch der Name übrigens. Ne? Und wenn Sie mal den Namen sich genauer angucken, Kidnapping. Kid ist der Begriff im Englischen für Kind. Das geht also darauf zurück, dass es in den USA in den Jahren davor mehrere Entführungen von Kindern gegeben hatte. Und vielleicht manche kennen den Film oder den Roman Orient Express. Da geht es um die Entführung des Lindbergh-Babys. Also da wird das ein bisschen anders aufgedröselt, der Fall. Aber in den 30er Jahren ist tatsächlich in den USA das Baby, damals 20 Monate alt, des berühmten Fliegers Charles Lindbergh entführt worden. Und das war in den USA damals, man kann das kaum beschreiben, wie spektakulär das war. Der Mann war extrem populär und bekannt und auf einmal ist das Baby weg. Und das hat ein unglaubliches Aufsehen erregt. Und das ist böse ausgegangen. Man hat die Leiche des Kindes gefunden, einige Zeit später. Man hat auch den Täter gefasst. Und der ist vor Gericht gestellt, verurteilt und hingerichtet worden. Es hat danach noch mehrere solche Entführungen gegeben. Chicago, damals, wissen wir alle, war ein ziemlich heißes Pflaster. Da hat man dann auch gemerkt, dass man mit sowas Geld verdienen kann. Aber in Deutschland hat es sowas in der Form noch nie gegeben.
Es hat im Strafgesetzbuch tatsächlich bis 1936 nicht mal einen Paragraphen dazu gegeben. Ja. Dann hat man den so langsam eingeführt und dabei in der heutigen Form, wie man den eben kennt, als Menschenraub oder erpresserischer Menschenraub, ist es in den 50ern tatsächlich erst passiert, weil es quasi keine Praxis dazu gab. Ne? Also vereinzelte Fälle, ja, aber...
Der Paragraph heißt erpresserischer Menschenraub, ne? Und der war wirklich erst einige Jahre zuvor eingeführt worden. Die Summen, die in den USA verlangt worden sind, den Beispielen, die wir gerade genannt haben, ne? Die waren auch im Grunde gemessen an dem, was später passiert ist. Wir reden jeweils über ein paar hunderttausend Dollar oder so. Mehr war das nicht. Und erst viel später wurde das in Deutschland, gab es dann mehrere Fälle, die dann auch wirklich berühmt wurden. Also es gab ein Mitglied der Familie Oetker. Das war, wenn ich mich recht erinnere, 80er Jahre. Ist auch böse ausgegangen. Der hat zwar überlebt, aber schwer verletzt. Den hatten sie in eine Kiste gesperrt und dann ist der mit einem Stromschlag, hat er sich verletzt. Es gab den kleinen Jungen Jakob von Metzler, 90er Jahre, leider tot aufgefunden. Täter ist verurteilt worden, hat dann 15 Jahre später versucht, freizukommen, ist aber nicht gelungen. Und dann hat natürlich, wenn Sie sich erinnern, so aus zwischen Ende der 70er, 80er Jahre hat es mehrere Entführungen der RAF gegeben, Rote Armee-Fraktion, also Terroristen, die zum Beispiel Hans-Martin Schleyer entführt hatten damals. Ich glaube, das war 1977 und haben ihn dann nachher umgebracht, als sie nicht gelungen ist, dafür ein paar Kumpane freizupressen und noch einige andere Fälle. Also es hat danach noch einige unrühmliche Fälle gegeben, viele sind schlimm ausgegangen. Heutzutage schwieriger als damals angesichts der Technik heute, der modernen Fahndungstechniken. Aber damals, in Anfang der 70er, in der Zeit, in der unser Fall spielt.
Ist das gerade eben wirklich in Mode gekommen, ne? Du hast so eine Hochphase.
Ja, genau. Und
heute ist es ähnlich wie mit Bankraub. Es ist irgendwie so eine Straftat, die man zumindest nicht mehr wirklich wahrnimmt. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, für unseren Fall, dass man sich vor Augen führen muss, dass die Ermittler keine Erfahrung mit dieser Form von Verbrechen haben und sich darauf jetzt einstellen müssen. Und wir eben jetzt auch noch erleben, dass die Summe, wir sprechen nachher noch drüber, so hoch ist wie noch in keinem anderen Fall, also die weltweit höchste Summe sein wird, die jemals an Lösegeld gefordert ist.
Also das stimmt. Die Polizei war ein Stück weit ratlos. Wie gehen wir mit so etwas eigentlich um? Also das ist, diese Form von Verbrechen ist extrem schwer zu handeln, zu lösen, weil sie haben ein Opfer, das aber in der Gewalt von den Verbrechern ist, die sie eigentlich kriegen wollen. Die einzige Verbindung dahin ist das Opfer selber oder Angehörige. Die müssen sie aber auch berücksichtigen. Also es ist hochkompliziert. Und damals gab es diese Experten auch noch nicht. Die haben damals eine riesen Sonderkommission eingerichtet mit über 100 Leuten, die daran gearbeitet haben. Ja, also im Geheimen natürlich. Aber da war auch sehr viel Ratlosigkeit.
Dann kehre ich mal zurück in unsere Garage. Du hast es schon gesagt, ne? Also das Auto der Täter inzwischen, die haben den Wagen gewechselt, steht in dieser Garage irgendwo im Düsseldorfer Umland. Die verbringen da die Nacht. Was machen die danach? Also am nächsten Morgen, wie geht das weiter?
Sie fahren sozusagen nach Hause, nach Düsseldorf. Also von der Garage aus und von dem Vorort sind sie dann wirklich in die Innenstadt gefahren, und zwar zur Graf-Adolf-Straße. Und da hatte dieser Rechtsanwalt Ornbrock, hatte da seine Kanzlei. Und da sind die hingefahren. Und dann jetzt die nächste Kuriosität. Die haben den nicht etwa, was weiß ich, nachts um drei diskret irgendwo da rein, sondern am helllichten Tag haben die den, die hatten im Auto, haben sie ihm allerdings eine Brille auf und gesetzt und ich nehme an eine Kopfbedeckung. Auf jeden Fall haben sie ihn unauffällig gekleidet und der ist ganz brav mit denen über den Bürgersteig. Ich nehme an, sie haben vor dem Haus einen Parkplatz gefunden, was heutzutage schwierig wäre. Sind die da rein und haben den da oben rauf in die Kanzlei gebracht.
Und haben die den dann in der Kanzlei gefangen gehalten?
Ja. Also das ist auch, also zumindest die Rechtsanwaltskanzleien, die ich kenne, die eignen sich für sowas eigentlich eher weniger.
Das ein Multitalent, doch, also der Herr Ollenburg.
Bitte?
Ein Multitalent, der Herr Ollenburg.
Also das spricht auch für die Qualität dieses Anwalts. Ne? Das war wohl, also sagen wir mal so, die war von der ganzen Optik, ich habe mehrere Fotos gesehen, auch mal einen Film, auch nicht gerade, aber immerhin, er hatte sein Büro da. So, und da gab es in einem hinteren Bereich gab es ein Zimmerchen, das war so ein bisschen durch so einen Wandschrank, gab es einen Zugang, war das also versteckt. Und dahinter in dem Raum haben die den Albrecht, den Theo Albrecht, eingesperrt.
Wie sah das so aus? Also was war da drin in dem Raum?
Da war drin ein Bett, also so eine Liege. Da war ein Kühlschrank drin, also auch ganz wichtig. Da war eine Spüle und er hatte auch Zugang zu einer Toilette. Also im Prinzip war das ein angenehmes Verlies, aber sie haben dafür gesorgt, dass er da nicht raus konnte. Und der hat sich auch brav da reingefügt irgendwie.
Also das heißt, sie haben ihn mit Essen vernünftig versorgt, dass er da irgendwie gut unterkam. Ja. Und er hat Briefe schreiben dürfen. Was hat es damit auf
sich? Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Falles. Die haben relativ schnell, haben sie ihm Briefpapier hingelegt und haben dann gesagt, also schreib mal an deine Frau. Und das hat er auch gemacht.
Was hat der Zilli geschrieben?
Er hat ihr vor allen Dingen immer wieder gesagt, sie soll sich keine Sorgen machen. Er würde gut, ich meine, der wusste ja, ihm ging es gut. Der konnte sich natürlich gar nicht in die Lage versetzen. Wie auch? Seine Frau war natürlich in heller Panik. Die wusste, mein Mann ist entführt. Punkt. Mehr nicht. Die wusste nicht von wem. Die wusste nicht, wo der ist. Die wusste nicht, was das für Leute sind, die Vorstellung, was dem da passieren könnte. Und er hat ihr aber immer wieder geschrieben und hat gesagt, also mir geht's gut, die behandeln mich gut, ich krieg zu essen. Und dann auch typisch für so einen kopfgesteuerten Mann, er hat ihr dann geschrieben, wir sind ja am Freitag verabredet und bitte sag den Freunden die Verabredung ab, du kannst ja sagen, ich wäre krank. Also, ne, daran wird klar, wie der tickte. Ne, der löste also Probleme, die im Augenblick bei ihm in der Priorität eigentlich nicht so ganz hoch hätten stehen müssen. Aber er machte sich Sorgen darüber und hat seiner Frau gesagt, er sei krank oder verreist. So.
In meiner naiven Vorstellung haben so Leute dann immer eine Pinzette und nehmen immer diese Briefe mit der Pinzette, damit sie da keine Fingerabdrücke hinterlassen. Ist das wirklich so gewesen?
Ja, die waren, auf der einen Seite waren das wirklich Amateure. Auf der anderen Seite hatten die natürlich schon mal was von Fingerabdrücken gehört und haben dann wirklich das Briefpapier und die Umschläge mit so einer Pinzette ihm hingelegt und nachher auch dann natürlich entsprechend entweder mit Handschuhen oder mit Pinzette dann wieder in die Hand genommen. Also darauf haben sie schon geachtet.
Okay, und wo haben die eingeschmissen? Also wie haben die zu Zilli gebracht?
Auch das war vermeintlich sehr klug. Sie sind also quer durchs ganze Ruhrgebiet gefahren, also immer an verschiedenen Orten, weil die wussten, dass man damals, zumindest war das so, da waren die Briefe so abgestempelt, da stand immer das Postamt, das, wo der Brief eingeworfen worden war, stand immer oben im Stempel. Und um die Polizei und die Angehörigen zu verwirren, sind die also wirklich durch die Gegend gekurft und haben die Briefe in allen möglichen Städten in den Briefkasten geschmissen. Also ist nachweislich Gladbeck, Essen, Bottrop, ein paar andere Städte noch. Und so kamen die Briefe dann nach und nach bei Frau Albrecht in Essen-Bredeney an.
Nun ist einem ja als Entführer relativ wichtig, dass man so, dass der Brief auch wirklich ankommt und nicht irgendwo liegen bleibt. Macht man das dann irgendwie per Einschreiben oder per Eilschreiben oder?
Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Also manche haben sie ganz normal aufgegeben und manche haben sie aber wirklich mit so aufgegeben, zum Beispiel mit dem Vermerk persönlich zustellen oder auch nachts zustellen. Das klingt in heutiger Zeit natürlich völlig komisch, weil wenn Sie heute eine Mail schreiben, völlig egal, wann Sie das machen, die kommt ja relativ schnell an, wenn Sie Glück haben. So, damals musste man das ausdrücklich dazu sagen. Also einschreiben war so, dann gab es dazu einen Schein, den musste der Empfänger quittieren. Und dann nahm der Postbote ihn wieder mit. Dann fuhr wirklich ein Bote nachts los, das kostete natürlich extra Geld, und brachte den Brief da vorbei. Es gab Fahnder damals, die gesagt haben, das war so eine Art Briefterror, den die da aufgemacht haben. Ne, weil die Zilli wusste ja nie, wenn es jetzt klingelt, ist das wieder ein Brief von meinem Mann? Oder wenn die in den Briefkasten guckte, fand die also mehrere, immer wieder mal Briefe. Und die waren natürlich permanent in Anspannung. Ne?
Jetzt haben wir ganz großes Glück, Hans. Bevor du Reporter geworden bist, warst du Briefträger. Man möchte es sich nicht mehr vorstellen.
Also ich habe studiert ab 72 und in den zwei Jahre oder drei Jahre danach habe ich in den Semesterferien als Briefträger gearbeitet, das stimmt wirklich, weil das war ein sehr begehrter Job unter Studenten. Man fing sehr früh morgens an, ne, so 5, 6 war ich im Postamt, dann wurden da die Briefe sortiert, dann fuhr man los mit dem Fahrrad und wenn man seinen Bezirk kannte, und den kannte man nach 1, 2 Wochen garantiert, da war man so um spätestens 1 Uhr fertig und dann hatte man Feierabend. Der wurde gut bezahlt und es gab eine Menge Trinkgeld, trotz des Fotos. Also ne, es gab, also zum Beispiel habe ich damals auf die Rente ausgezahlt, da wurde die Rente an die Rentner wirklich ausgezahlt und das hat sich echt gelohnt.
Das heißt, du hast wirklich bei den Leuten geklingelt, gesagt, guten Tag, ich komme von der Deutschen Bundespost, Onkelbach, Einschreiben oder?
Ja, einschreiben immer mit dem Schein. Und ganz schlimm waren sogenannte Zustellungsurkunden, die waren sehr unbeliebt, weil die kamen meistens vom Gericht und die musste man auch quittieren. Und wir als Postboten mussten die Zettel immer wieder mitbringen und mussten die nachher vorlegen, um zu beweisen, dass wir das auch zugestellt hatten. Insofern ist das, was die hier gemacht haben, hat also schon, gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Druck. Weil wirft der Postbote halt den Brief nicht in den Kasten, sondern der klingelt, steht vor der Tür. Und immer überlegen, ne? Die Frau ist in heller Panik und in regelmäßigen Abständen steht da jemand vor der Tür und sagt hier einen Brief. Und sie wusste genau, der ist von meinem Mann. Oder auch von einem der Entführer vielleicht.
Ja. Jetzt hast du schon gesagt, in diesen Briefen steht am Anfang nicht mehr drin als das, ne? Es steht keine Lösegeldforderung, es steht nichts darüber, wie man eine Übergabe organisiert. Die Tage ziehen ins Land, ne? Wir haben inzwischen Gerd Lindenberg, der in dem Fall ermittelt hat, hat irgendwann von einer Zermürbungstaktik gesprochen. Ist das eine Einschätzung, die du teilen kannst oder sind das einfach nur zwei sehr unprofessionelle Männer, die einfach ihr Opfer im Hinterzimmer haben und Briefe schreiben lassen?
Also dieser Staatsanwalt war ja ohnehin ein Kommunikationsphänomen, ne? Der hat eine sehr deutliche, drastische Sprache gehabt, hochamüsant übrigens immer. Also ich glaube das nicht. Ich traue den beiden das nicht zu, weil die wirkten auf mich eigentlich nur eingeschränkt boshaft. Ne? Also die waren im Grunde waren das zwei kleine Gauner, die irgendwie in so ein riesen
großen Geldsorgen.
Mit großen Geldsorgen, ja, das muss man wirklich sagen. Die hatten wirklich große Sorgen. Das werden wir auch gleich erklären. Also die wollten einfach nur Kohle haben, möglichst schnell, möglichst mit wenig Aufwand.
Ja, und das heißt aber letztlich hat ihre Taktik, mag also keine absichtliche Taktik gewesen sein, aber hat natürlich so gewirkt, ne? Indem du immer weiter Zeit verstreichen lässt, die Leute in Unsicherheit wiegst, machst du sie ja in gewisser Weise mürbe und sie werden im Zweifel eher bereit, alles Mögliche zu tun, damit dieser Zustand endlich aufhört.
Ja, das stimmt auch, das haben sie erreicht damit. Aber ich glaube vielmehr, dass es denen darum ging, den Vorgang an sich zu beschleunigen.
Okay.
Die wollten ja unbedingt diese Kohle haben, ne? Und die brauchten Geld, beide. Und insofern war das bei denen eigentlich das Bemühen, aus der Sache das Tempo nicht rauszunehmen. Also so mal mehrere Tage sich nicht melden, war nicht.
Ja. Du hast schon gesagt, also parallel dazu entwickelt die Polizei trotz der fehlenden Erfahrung so eine riesen Sonderkommission. Das sind, glaube ich, 160 Leute nachher. Die ziehen die aus allen möglichen Gegenden zusammen. Wen nimmt man dann? Also wenn man keinen Entführungsexperten hat, was nimmt man dann für Spezialisten?
Also sie haben es im Grunde ja richtig gemacht. Sie haben also nicht nur Kriminalbeamte geholt, sondern auch Psychologen. Haben also versucht, anhand der Briefe zu erkennen, auch mit Hilfe eines Graphologen, wie geht es dem, der die Briefe schreibt? Das kann man an der Schrift, die waren ja alle handschriftlich von Theo Albrecht. Und ein Graphologe kann das sehen. In der Kombination mit einem Psychologen konnte man also sich ein Bild davon machen, wie gestresst ist der Mann eigentlich? Ist der jetzt akut gefährdet? Ist der vielleicht, angenommen, der wäre herzkrank gewesen, stresst denn das so sehr, dass wir uns Sorgen machen mussten? Und darüber haben die sich also wirklich mit solchen Leuten informiert. Es waren natürlich wissenschaftliche Kriminologen dabei. Es waren alle möglichen Leute dabei, die haben natürlich garantiert mit allen möglichen anderen geredet und haben versucht, sich Informationen zu beschaffen. Wie sind die in Amerika mit solchen Fällen umgegangen? Wie hat man das gelöst? Wie ist man den Tätern auf die Spur gekommen? Was dann im Geheimen immer abläuft, immer bei solchen Kriminalfällen ist, das ganze Umfeld von Theo Albrecht, von seiner Frau, auch von den Kindern, wird abgeklopft. Das heißt, die haben überall geguckt, wer kannte den, wer kannte seine Gewohnheiten, wer kannte das Auto, wer hätte, sagen wir mal, auf die Idee kommen können, den zu entführen. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, so einen Mann zu entführen? Das haben die garantiert alles abgeklopft. Aber am Ende hat es sie nicht wirklich weitergebracht.
Ja, das heißt, das Warten geht weiter. Wann geht's dann endlich um Lösegeld?
Ja, der Tag kommt, denn irgendwann hat Theo Albrecht natürlich mit seinen Freunden, mit seinen neu gewonnenen Freunden da geredet und hat gesagt, was wollt ihr eigentlich? Und es war natürlich klar, die wollen Geld. Und dann hat er von sich aus Geld angeboten. Jetzt kommt der Kaufmann durch, ne? Der Mann war echt knauserig. Der hat nichts ausgegeben. Das ist ja auch das Geschäftsmodell damals gewesen. Ja, der hat ein Angebot gemacht. Dann hat gesagt, pass auf, ich gebe euch 100.000 D-Mark und ihr lasst mich laufen. Und die waren also so cool Wahnsinn, dass sie gesagt haben, also Junge, nee. Wir reden hier, da muss schon ein bisschen was drauflegen. Und dann hat er regelrecht mit denen gefeilscht. Und hat gesagt, naja, wie wär's denn mit 500.000? Und ich kann mir ehrlich gesagt die Szene kaum vorstellen, wie man dann mit so jemand redet und irgendwo mal ja auch darauf kommen muss, dass man sagt, was bin ich eigentlich wert? Na, oder mein Leben? Also es muss ein interessantes Gespräch gewesen sein. Das ging wohl über einen längeren Zeitraum. Und am Ende sind die, durch ein Rechenbeispiel, sind die auf die Summe von 7 Millionen D-Mark gekommen. Und zwar hatten sie irgendwo, glaube ich, gehört, oder vielleicht hat er es auch gesagt, dass die ihn gefragt haben, was verdienst du eigentlich im Jahr? Und da hat er gesagt, 7 Millionen D-Mark. Für damalige Verhältnisse eine unfassbar große Summe. Und da haben die gesagt, das finden sie eigentlich ganz gut. Und dann haben sie gesagt, 7 Millionen.
Ja, und wenn wir nochmal überlegen, dass die höchste Summe, die bis dahin an Lösegeld gefordert war, in den USA $600.000 waren, weiß man, welche Dimension wir hier gerade erreichen. Jetzt kenne ich das wieder aus meiner kriminalistischen Bildung von TKKG bis Tatort, so dass man dann immer erst mal sagt, oh, es ist nicht so leicht, sich das Geld zu beschaffen. Wir reden aber über Familie Albrecht und ob es bei Familie Albrecht auch schwierig ist. Wir freuen uns sehr, dass Thorsten Breitkopf bei uns ist, Chefreporter beim Kölner Stadtanzeiger und hervorragender Kenner des Aldi-Konzerns.
Herzlich willkommen. Guten Abend von meiner Seite.
Thorsten, jetzt müssen wir dich das gleich fragen. Also 7 Millionen Mark Familie Albrecht im Jahr 71. Glaubst du, die hatten das im Tresor oder unterm Kopfkissen?
Das war gar kein Problem. Die haben schon in den frühen 70er Jahren Milliarden Umsätze gemacht. Und man muss sich vorstellen, in den 70er Jahren, Schecks haben sie nicht angenommen, weil sie geizig sind. EC-Karte war noch nicht erfunden. Kreditkarte konnte man bei Aldi vor 3 Jahren noch nicht einsetzen. Also die hatten Unmengen Bargeld da liegen. Die haben einfach die Kasse gegriffen und hätten ihm das geben können.
Okay, das ist schon mal sehr beruhigend. Nun kommt diese Familie, das ist ja noch, also wir sind bei einer Größenordnung so von 550, 600 Filialen in der Zeit. Die haben angefangen mit einem ganz kleinen Laden. Also der andere Karl, der Vater Karl von Karl und Theo, hat mit einem kleinen Laden angefangen. Wie groß war der und wie ist daraus dann dieses Imperium geworden.
In mehreren Schritten. Der Vater war Bäcker, hatte eine Allergie, musste seine Bäckerei schließen. Seine Frau hat dann übernommen und hat daraus einen Tante-Emma-Laden gemacht. In diesen Tante-Emma-Laden haben die beiden Brüder, über den Streit müssen wir jetzt nicht reden, gemeinsam geführt, haben den ausgebaut, haben das dann in drei Schritten getan. Erst haben sie überall Tante-Emma-Läden gebaut, aber da waren die Lohnkosten einfach in den 50er, 60er Jahren schon viel zu hoch. Dann haben sie sich in Amerika Supermärkte angeguckt, haben Supermärkte rausgemacht. Und das haben sie halbherzig betrieben und hat nicht funktioniert. Die konnten mit den Edekas und Tengelmanns nicht mithalten. Und dann haben sie den einzig richtigen Schritt gemacht und der hat sie dann bis heute reich gemacht. Sie haben ihr Sortiment radikal eingedampft von 20.000 Artikeln auf unter 700. Sie haben darauf verzichtet, Regale in die Läden zu stellen. Sie haben darauf verzichtet, Preise auszuzeichnen. Sie haben die Schilder einfach da drüber gehängt. Und darunter Paletten, Kartons. Die Älteren werden das vielleicht noch kennen, dass im Aldi einfach nur so eine Holzpalette steht, im aufgerissenen Karton, man nimmt sich das Zeug. Und dadurch haben sie eine so schlanke Kostenstruktur schaffen können, dass sie, obwohl sie selbst sich schon ordentlich Gewinn entnommen haben, die Preise für jedermann senken konnte. Und das war natürlich in den Wirtschaftswunderjahren eine angesagte Sache. Man muss sich die Aldi-Märkte natürlich noch ein bisschen anders vorstellen als heute. Man hat sich so ein bisschen geschämt, in den Aldi zu gehen.
Aber wie war das an der Kasse? Stimmt das eigentlich, dass die Kassiererinnen am Anfang das im Kopf rechnen mussten? Oder wie war das?
Also in den frühen Jahren, habe ich recherchiert, soll es so gewesen sein, dass sie die Preise eingegeben haben. Aber in den Jahren, die wir als Erwachsene so erlebt haben, du vielleicht nicht, Hans, aber da haben wir...
Weil du jünger bist als wir.
Diese Nummern heißen PLUs und die sind jetzt sechs- oder siebenstellig. Und die Kunst der Kassiererin bestand darin, dass sie diese Nummern auswendig lernen. Und so konnte man auch im vordigitalen Zeitalter die Preise für einzelne Warengruppen heben und senken oder in einem bestimmten Gebiet, wo ein Feiertag ist, St. Martin gibt's nur am Niederrhein, konnte man dort bestimmte Produkte in einem anderen Preis gestalten als woanders. Die Nummer blieb immer die gleiche.
Ich erinnere mich daran, dass, was mich fasziniert hat, dass, bevor es diese Codes gab, ne, dass die Aldi-Kassiererin ohne hinzugucken, das eintippen. Und zwar alle Preise mit einer unfassbaren Geschwindigkeit. Ich war völlig gestresst immer, weil das so schnell ging.
Das war auch, dadurch waren die auch wesentlich besser bezahlt. Und dass sie diese Nummern auswendig gelernt haben, erfordert ja auch eine gewisse intellektuelle Leistung, sich irgendwie 705 sechsstellige Nummern zu merken. Und außerdem hatten sie noch einen Kostenvorteil, sie haben im Laden keine Spezialisten eingesetzt. Das heißt, wer im Aldi war, musste alles können. Kasse einräumen, weiß ich nicht, aufschließen, abschließen, Kasse zählen. So, jeder konnte alles machen, dadurch waren die Mitarbeiter alle immer voll ausgelastet.
Das ist die Erfindung des Discounters letztlich, ne?
Das ist die Erfindung des Discounters. Es gibt viele Gerüchte, die sagen, die haben das in Amerika geklaut. Das stimmt nur so bedingt, weil diese Servicelosigkeit gibt's in Amerika bis heute noch nicht und hätte auch nie funktioniert. Also die haben ein System geklaut, aber dann absolut perfektioniert und auch wettbewerbslos. Also die Lidls hatten ein anderes Konzept und die spielten damals auch noch keine Rolle.
Nun ist es ja so, die Deutschen waren damals eigentlich noch gewöhnt, dass man im Supermarkt auch bedient wird. Ne? Also der Tante-Emma-Laden war ja noch so ein prägendes Bild. Das heißt, du hast jemanden, den du direkt ansprechen kannst, alles fragen, der dir das nett einpackt und so weiter. Wie haben die Menschen darauf reagiert, dass du das plötzlich alles nicht mehr hattest und alles selber machen musstest?
Ja, ich glaube, bei denen hat die gleiche Gier eingesetzt wie bei den Aldi-Brüdern selbst. Das müssen wir uns ein bisschen so überlegen, wie, ich weiß nicht, ob sie die Action-Märkte kennen. Da setzen bei einigen auch so Reflexe ein. Keine Bedienung, kein Service, aber ich kriege ein Kofferradio für 9,99 €. So, und dieser Effekt muss das bei den ersten Discountern gewesen sein, dass die halt vertretbare Güter, also die hatten keine frische Ware, keine Elektronik, keine Backwaren, die hatten vertretbare Güter, ein Kilo Zucker, da haben sie diese preissensiblen Dinge, da sind sie einfach mit dem Preis runtergegangen und das ist das Prinzip des Marktes. Ne? Es ist zwar schrammelig, aber ich spare da irgendwie 3 € oder kann mir was kaufen, was ich mir sonst nicht leisten kann. Das hat ja auch noch sehr lange funktioniert. Also ein Beispiel ist ja diese Skoda Superb-Werbung, die gesagt haben in den 90er Jahren oder frühen 90er Jahren, Skoda Superb fahren ist wie Champagner im Aldi kaufen. So dieser Reflex ist es.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, der Theo ist ein gewitzter Kaufmann. Wie hat er mit seinen Zulieferern verhandelt, damit er solche Preise eben auch möglich machen kann, neben der Tatsache, dass er sich alles spart, was irgendwie Schmuck ist?
Ja, so wie ihr es eben ja auch schon beschrieben habt, wie er mit seinen Entführern verhandelt, genauso knallhart, nur von der anderen Seite hat er es mit seinen Lieferanten getan. Er war damals ein Marktführer, es gab keinen anderen Discounter, er hatte eine gigantische Marktmacht. Man muss sich ja vorstellen, Edeka, Rewe haben heute konzernähnliche Strukturen, waren aber früher Genossenschaften und hat trotzdem wahrscheinlich bei den meisten Produkten jeder Rewe-Markt noch mit einem Bauern oder irgendeiner Zuckerfabrik geredet. Die hatten in Summe, glaube ich, 1200 Filialen, haben ja auch immer noch zusammengearbeitet und konnten natürlich absolut auf den Preis drücken. Also
ich habe mal den Chefeinkäufer von Aldi kennengelernt, zufällig, nur mal um zu sehen, um mal darzustellen, wie die einkaufen. Ne? Das war wirklich bei einem privaten Essen, saß der neben mir und irgendwann kamen wir darauf, was er macht. Dann habe ich ihn gefragt, wenn ich bei Ihnen Wein kaufe oder so, jetzt sagen Sie mal, wie machen Sie das? Wie viele Kisten kaufen Sie? Da guckt er mich an und sagt, Kisten? Wir reden über Waggons. Wir kaufen ganze Züge. Und er sagt, wenn wir das nicht kriegen in der Menge, dann kaufen wir das nicht, weil wir müssen ja alle Läden bedienen. Und was er mir auch erklärt hat, wenn irgendein Produkt bei der Stiftung Warentest unter sehr gut rutschte, haben die es sofort rausgeschmissen. Er sagt, wir diskutieren das nicht. Jeder Lieferant weiß das. Das ist unser Qualitätsstandard. Und wer da runterfällt, raus.
Also um noch ein Düsseldorfer Beispiel zu bringen, also die Suppen bei Aldi hießen lange, hatten die Eigenmarke Dr. Lange. Dahinter steckte die Düsseldorfer Firma Zamek. Und ich habe mal, wir alle drei erinnern uns, Frau Zamek, Petra heißt sie, mal getroffen, nachdem sie mit Aldis verhandelt hatte. Und da war die fertig. Also die machen Psychotricks, wenden die an, um einzukaufen. Und die Älteren erinnern sich, die Firma Zamek gibt's auch nicht mehr. Wahrscheinlich verzockt.
Firma Aldi schon.
Aldi schon. Sag mal was über die Expansion. Also ich weiß nicht, in welchen Ländern der Welt ich überall Aldi gesehen habe.
Also die Aldis hatten, nur die liefen nicht so gut. Dann sind sie gemeinsam expandiert. Die richtig große Expansion, das war 10 Jahre vor der Entführung, haben sie sich angeblich im Streit getrennt. Da gibt's Gerüchte wegen Zigaretten, aber es gibt auch Historiker, die belegen, es gab überall schon vorher auch Zigaretten. Also es scheint so ein Märchen zu sein. Die waren vom Charakter halt auch sehr verschieden. Der eine hat alles delegiert, der andere wollte alles selber machen, bis ins Detail, dass der bis 19 Uhr jeden Abend da blieb. Und dann haben sie weiter expandiert in Deutschland und sind sich aber so freundschaftlich verbunden geblieben, dass sie teilweise gemeinsam einkaufen. Also ich glaube beim Kaffee, Cola, solche Produkte sind in beiden Märkten gleich. Und zum anderen haben sie erstmal Deutschland aufgeteilt. Viele werden das kennen, der sogenannte Aldi-Äquator. Der geht nicht von West nach Ost, weil das Aldi Nord und Aldi Süd sind nur Bezeichnungen. In Wahrheit geht der einmal diagonal durch Deutschland, sodass zum Beispiel die 5 neuen Bundesländer komplett Aldi Nord sind. Und irgendwo in Mülheim ist die Grenze. Also die geht wie bei so einem Prozentzeichen schräg durch die Bundesrepublik. Sie haben auch die ganze Welt nach diesem Muster aufgeteilt, mit einer Ausnahme. So zum Beispiel Australien ist ja naheliegend, ist Aldi Süd. Ja. 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 Und nur in den Vereinigten Staaten, da gibt's Aldi Süd und nicht Aldi Nord. Aber Aldi Nord ist dort mit der Marke Trader Joe, gleiches Konzept, vertreten. Da machen sie sich Konkurrenz. Aber sonst.
Und Aldi Nord ist weißes Logo, ne? Und Aldi Süd ist dunkelblaues Logo.
Aldi Nord ist blau-rot und Aldi Süd ist mit dem gelben Kringel.
Übrigens, viele Leute wissen das gar nicht. Das ist, also ich weiß, ich habe das relativ spät erst realisiert. Und dass es da zwei gibt, oder?
Ich bin in Hückeswagen groß geworden und das liegt am Aldi-Äquator. In Wipperfürth ist Aldi Süd. Und wenn man in so einer Gegend wohnt und fährt mit dem Schulbus zur Schule, dann sieht man ja, dass man in einer Grenzregion groß wird.
Aber kam es einfach rüber, Brot?
Kam Auswahl. Einfach rüber, ja.
Konnte es so passieren. Breiti, vielen, vielen Dank fürs Erklären. Ja. Wir haben, glaube ich, einiges verstanden, genau, wie das Geld zusammengekommen ist und dass die Albrechts damit jetzt relativ leicht auf die Lösegeldforderung eingehen konnten.
Alles klar. Danke für die Einladung.
Thorsten Breitner. Danke. Dankeschön. So, Hans, also man weiß, dass genug Geld im Tresor bei den Albrechts ist, um das zu bezahlen. Wann erfährt Zilli denn tatsächlich davon, dass es jetzt diese Lösegeldforderung endlich gibt?
Das wird ihr übermittelt, wie die anderen Botschaften auch. Die Entführung ist da mal gerade so 6-7 Tage her. Und da bekommt sie halt die Nachricht, also was die Entführer wollen, damit ihr Mann wieder auf freien Fuß kommt.
Hat die Öffentlichkeit zu dem Zeitpunkt schon irgendwas davon gewusst? Wir reden ja darüber, wir sind jetzt so 8., 9. Tag. Hat man das in irgendeiner Form draußen schon mitbekommen?
Nein, also bis auf den engeren Kreis, also die Familie, ich nehme an die leitenden Mitarbeiter der Firma Aldi, die Bescheid wussten, aber das war wahrscheinlich nicht mehr als 5-6 Personen, also außerhalb der Polizei. Es gab keinerlei Nachricht nach außen. Das heißt, wir reden über eine Entführung, die zu dem Zeitpunkt schon über eine Woche lief und die Öffentlichkeit wusste nichts davon.
Wie unterbindet man sowas? Also wenn wir, es ist schwer, die heutige Zeit wieder nach da zu übertragen, aber wie kannst du so ein Geheimnis bewahren, beziehungsweise eben verhindern, dass das tatsächlich auch Medien darüber berichten?
Also in der Firma hat man gesagt, der ist krank. Also die Mitarbeiter, die wussten, der kommt eigentlich jeden Tag. Und auf einmal war der weg und hat man gesagt, der ist leider erkrankt und kann jetzt ein paar Tage nicht erscheinen. Und ansonsten, die Polizei hat eine Nachrichtensperre erlassen. Etwas, was man sich heute nicht vorstellen kann. Aber einfach gesagt, wir sagen nichts. Und ihr bitte, Familie Albrecht und Firma Albrecht, ihr sagt auch nichts. Und so hatte die Öffentlichkeit null Ahnung, dass also einer der reichsten Männer Deutschlands gerade in der Hand von Entführern ist. Keiner wusste das. Ich selber habe in der Zeit, als ich als Gerichts- und Polizeireporter war, habe ich das 2-3 Mal erlebt, dass wir von einem Kriminalfall wussten, also wir Journalisten, und von der Polizei aber gebeten worden sind, nicht darüber zu berichten. Das war natürlich aus verschiedenen Gründen schwierig. Erstmal waren es mehr als 3-4 Leute dann schon. Und es gab auch Journalisten, die waren, ich sag mal ganz vorsichtig, unberechenbar. Man wusste nicht genau, ich kann es hier ruhig sagen, ob die Bild-Zeitung sich an sowas hält. Da konnte man nicht die Hand für ins Feuer legen. Sie haben es manchmal gemacht, manchmal nicht. Aber ich habe es ein paar Mal erlebt, dass wir gesagt haben, pass auf, okay, sagt uns wie lange, wir halten still, wir bringen nichts. Und das hat funktioniert.
Ja, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung dafür. Ne? Also wenn wir jetzt in dem Fall darüber reden, da ist jemand entführt worden in der Hand von Geiselnehmern, dann ist natürlich, kann jede Nachricht schon sehr, sehr gefährlich für die Person werden.
Ja, man, das ist das die eine Sache, dass uns dann natürlich eindringlich auch erklärt worden ist, pass mal auf Leute, da ist jemanden, zum Beispiel ein gefährlicher Mann auf der Flucht oder irgendeine Entführung oder ne, dass man uns gesagt hat, wenn ihr darüber jetzt berichtet, entweder wir kriegen den nicht, weil der dann merkt, dass wir auf der Suche sind, oder ihr gefährdet hier in dem Fall das Opfer, wie hier bei Albrecht. Und hinzu kommt noch, dass solche Absprachen natürlich auch eine, ich nenne es mal, vertrauensbildende Maßnahme sind zwischen mir als Journalist und dem Kripo-Beamten, der mir das sagt. Wenn ich dem sage, okay, pass auf, ich halte mich da dran, ich berichte da nicht drüber, dann wird er mir dankbar sein und wird bei der nächsten Gelegenheit vielleicht mir mal einen Gefallen tun und mir was erzählen. Also am Ende ist das so ein Geschäft auf Gegenseitigkeit oft gewesen, plus die Verantwortung gegenüber dem möglichen Opfer, sodass das also nicht immer, aber oft funktioniert hat.
Okay, das heißt, wir erreichen jetzt den 10. Tag der Entführung. Die Öffentlichkeit weiß noch nichts, aber das sollte sich schlagartig ändern.
Extrablatt, Extrablatt.
Der Essener Unternehmer Theo Albrecht, Inhaber der Discountkette Aldi Nord, ist entführt worden. Das hat die Polizei jetzt bestätigt. Zu den Tätern oder einem Lösegeld gibt es noch keine Angaben. Bei einer Pressekonferenz wird die Staatsanwaltschaft Essen heute weitere Details bekannt geben. Seit Tagen mehrten sich die Gerüchte um das Verschwinden des Kaufmanns. Daraufhin verhängte die Polizei eine Nachrichtensperre, an die sich auch Zeitungen und TV-Sender hielten. Bis heute.
Ja, willkommen zurück. Hans, ich habe es schon gesagt, es war alles still bis zum Tag 10 der Entführung. Jetzt ist die Nachricht raus, dass Theo Albrecht entführt worden ist.
Ja, hast du gehört, die gibt eine Pressekonferenz. Das heißt, genau genommen gibt die Pressekonferenz die Staatsanwaltschaft Essen. Also Staatsanwaltschaft, jetzt machen wir mal einen kleinen Polizeiexkurs. Die Staatsanwaltschaft ist die Herrin des Verfahrens. Also immer dann, wenn von Kripo die Rede ist, ist in der Regel ein Staatsanwalt darüber. In manchen Tatorten spielen die auch eine Rolle. Im Münster-Tatort ist das diese dauerrauchende Dame da. Also manche kennen die. Also der Staatsanwalt der Essener hat gesagt, Pressekonferenz, da sind Kripo-Beamte dabei. Und dann informieren die, soweit sie das können und wollen, über diesen Fall. Und es gibt Filmaufnahmen von dieser PK. Das lief natürlich total chaotisch ab. Die sitzen da vorne, alles Männer übrigens, keine Frau dabei. Er begrüßt auch übrigens, guten Tag meine Herren. Ich glaube, es war noch keine Frau dabei.
Auf den Bildern ist keine zu sehen, nein.
Ja, und dann erzählt er halt, was passiert ist. Und dann geht natürlich der große Run los. Ne? Das Erste, was passiert, die Journalisten, vor allem die Kameraleute und Fotografen, fahren zum Haus von Theodor Albrecht. Von dem Tag an wird die Villa von Theo Albrecht regelrecht belagert, rund um die Uhr.
Also das, was es damals an Schlagzeilen dann gibt, also insbesondere auch von der schon von dir erwähnten Bild-Zeitung, ist an Unseriosität nicht mehr zu überbieten. Also es wird unter anderem spekuliert, ob Theo Albrecht in einem Bergwerk gefangen gehalten wird, dass er nur noch von Tabletten lebt, dass die Entführer vorhaben, ihn noch ein Jahr zu behalten. Also es ist alles dabei, was wahrscheinlich auch alle anderen Beteiligten völlig entspannt.
Ja, aber weißt du, ich kann dir eins sagen aus der Erfahrung heraus. Ne? Du hast eine Redaktion, aus der du kommst. Die schicken dich dahin. So, und dann hast du aber eigentlich nicht viel Material. Und dann machst du etwas, das nennen wir Locken auf der Glatze drehen. Also, das ist nicht unseriös. Da steht nichts, was nicht stimmt. Aber man hilft sich dann, indem man, ich habe ein paar Sachen gelesen und die schreiben das total großartig. Bis hin zu der Primel im Klofenster der Villa wird dann beschrieben, das Haus wird beschrieben, alles. Ne? Und dann, wenn irgendwo ein Gerücht auftaucht, das greifst du natürlich begierig auf. Vor allen Dingen, wenn du bei einem Boulevardblatt arbeitest. Boulevard heißt ja, die verkaufen sich über die Schlagzeile auf der ersten Seite. Und da muss was stehen, was du aus 15, 20 Meter Entfernung lesen kannst. Deshalb sind die Buchstaben so groß. Das ist kein Zufall. So. Und das heißt, da muss was stehen, was die Leute fasziniert, dass die Geld ausgeben. Und dann kommen so Schlagzeilen halt. Also, Albrecht im Bergwerk gefangen, Fragezeichen. Das liest jeder.
Ja, es gibt irgendwo eine Theorie, das heißt ja immer, wenn ein Fragezeichen in der Überschrift einer Zeitung steht, lautet die Antwort nein. Wahrscheinlich ist das zumindest ja, eine Bestätigung
meiner These. Dann wäre der Text aber sehr kurz. Also ne, die Antwort war wirklich nein. Aber irgendwo steht dann könnte, hätte, gibt's übrigens heute noch. Achten Sie mal drauf, man nennt das Clickbaiting. Das heißt, Bait ist englisches Wort für Falle. Das heißt, Sie werden mit einer Überschrift in die Falle gelockt, indem da was steht, was passieren könnte. Irgendwo im Text, auf Zeile, was weiß ich, ganz unten, steht, dass das in Wahrheit nicht passiert, aber passieren könnte. Klassiker ist so, die Weinernte dieses Jahr könnte schlecht werden, wenn es im August 6 Wochen regnet. Das stimmt. Wenn es im August aber nicht 6 Wochen regnet, dann wird die Weinernte nicht schlecht. Achten Sie mal drauf. Deshalb werden Sie bei 4.0 niemals Überschriften mit Fragezeichen lesen. Es sei denn, die Antwort wird sofort dazu geliefert. Sonst machen wir das nicht. So, ein bisschen Werbung.
Jetzt haben wir gerade den Ruf Extrablatt gehört. Das klingt ja so, als hätten wir ein Klischee bedient. Das ist aber damals wirklich passiert. Also es sind wirklich Extrablätter gedruckt worden. Wie ist das abgelaufen damals?
Also das war natürlich unfassbar hektisch. Also man kam irgendwann zurück, hat vorher angerufen über normale Telefone, nicht Handys gab's nicht. Hat angerufen, hat gesagt, dem diensthabenden Redakteur gesagt, pass auf, so und so geht die Story ungefähr, bereite schon mal einen Sonderdruck vor. Das heißt, es haben sich sofort Leute hingesetzt und haben aus den Agenturtexten, also AP, Reuters, DPA, AP ist Associated Press, Reuters ist eine große englische, dann hat er geguckt, welche Fotos haben wir. Die kamen auch, nicht so wie heute, sondern die kamen damals über ganz spezielle Bildtransportsysteme. Eine entsetzliche Qualität und sehr aufwendig, aber es funktionierte. So, und dann hat er angefangen, eine Seite zu bauen. Dann kam der Kollege, der auf der PK war, rein und hat das geschrieben, was er erlebt hat. Stichwort Loggen auf der Glatze oder ein bisschen mehr. Und dann wurde daraus eine Seite gebaut und daraus wurde eine Druckvorlage gemacht. Das war bis 1978 sehr aufwendig, mit Blei wurde die gemacht. Da wurde eine Druckvorlage daraus gemacht und dann wurde die gedruckt. Und dann haben die Zeitungen das möglichst schnell gemacht und dann gingen wirklich Boten auf die Straße und haben wirklich rumgebrüllt, Extrablatt, Extrablatt und haben das für ein paar Pfennig, also billig, verkauft.
Wie viel Seiten waren das? Das heißt, das waren nur so ein, zwei Seiten, also nicht eine ganze Zeitung, sondern wirklich
so. Nein, das waren immer wirklich einzelne Seiten. Und ich weiß, dass wir bei der RP, ich war lange Zeit bei der Rheinischen Post, wir haben das manchmal, wo haben wir sogar verschenkt. Wir haben uns dann wirklich in die Schattestraße gestellt, da wo ganz viele Leute waren und haben dann diese Dinger verteilt da. Und die Leute fanden das toll. Und das war natürlich das war Werbung, Marketing für uns damals. Und es war eine unfassbare Arbeit, weil es kam ja noch zu dem normalen Job obendrauf.
Das heißt, Sie sind aber auch zu allen Tageszeiten erschienen. Also nicht nur morgens, so wie man das heute eigentlich kennt, dass die Zeitung dann irgendwie im Briefkasten ist, sondern es ist über den ganzen Tag so ein Extrablatt dann auch mal mittags oder abends
erschienen. Ja, und dann, wenn es fertig war. Das spielt heute natürlich alles überhaupt keine Rolle mehr. Es gibt keine Deadline mehr, sondern die Nachrichten laufen permanent rund um die Uhr. Aber damals war das ein Riesenthema.
Ja, aber damals ist dann eben auch rund um die Uhr was passiert. Das heißt, ständig ploppte irgendwas auf. Was hat das mit der Familie Albrecht gemacht, die ja nur sehr darauf bedacht war, dass das alles im Geheimen bleibt, dass das jetzt plötzlich aufgetaucht ist?
Also ich hab's ja eben schon mal angesprochen. Ich habe darüber auch mit einem sogenannten Polizeipsychologen gesprochen. Der hat mir das mal erklärt. Kann sich jeder vorstellen. Eine enorme Belastung. Also die Familie, die in dem Fall die Frau, aber auch die Söhne. Die Söhne waren damals, Berthold war Jahrgang 54, der war 18 und ich meine mich zu erinnern, Theo war ein bisschen jünger, die waren aber beide Jugendliche. Die dann auch sie wurden ja belagert in den Schulen von den Journalisten. Es gab dann auf einmal Fotos von den beiden Jungs und von der Mutter und weiß der Kuckuck was, die lebten in einem Albtraum. In einem absoluten Albtraum.
Die haben, um dann den Entführern wieder ein Signal zu geben, haben die ein Inserat aufgegeben. Auch das klingt wieder so klischeehaft, aber ist tatsächlich passiert. Das heißt, sie haben in der Rubrik Vermischtes in der Watz eine Anzeige aufgegeben. Was stand da drin?
Da stand, hallo, Nachricht 8.12. angekommen, bei Anruf von auswärts, dieser dringend erbeten, für beide Teile in jedem Fall Diskretion gesichert. Das stand da, mehr nicht.
Das klingt ein bisschen wie eine Kontaktanzeige.
War es ja auch. Im Grunde ja, stand halt nur nicht unter Ehewünsche, sondern unter Vermischtes. War ganz klar, war so abgesprochen. Die Entführer hatten offenbar in einem der Briefe gesagt, also wenn Sie einverstanden sind mit dem, was wir Ihnen geschrieben haben, dann setzen Sie diese Anzeige, dann wissen wir, dass das so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Übrigens inklusive dieser, die Entführer hatten nicht nur das Lösegeld benannt, sondern hatten auch gesagt, wenn das Lösegeld übergeben wird, verlangen wir, dass wir 24 Stunden nicht verfolgt werden. Also die wollten so eine Art Schonfrist oder sowas. Haben sie zur Bedingung gemacht. Und mit dieser Anzeige hat Zilli Albrecht signalisiert, wir sind einverstanden.
Was hat die Polizei gemacht? Auch für die war das ja eine veränderte Lage. Wie ist sie damit umgegangen?
Also die Polizei war in einer ziemlich schwierigen Lage. Die wusste von dem Fall. Die hat versucht, auch natürlich Einfluss zu nehmen auf die Familie. Aber was die im Einzelnen nicht wussten, waren die Details der Absprache zwischen der Familie und den Entführern. Weil die Zilli Albrecht und ihr Anwalt, der ganz früh ins Spiel gekommen war, und auch der Bruder von Theo, Karl Albrecht, hatte relativ früh, haben das an sich gezogen, haben die Polizei ein bisschen außen vor gelassen. Also diese ganzen Bedingungen zum Beispiel, das wusste die Polizei gar nicht. Das hat die Familie mit den Entführern unter sich ausgehandelt.
Hatten die eine eigene Strategie? Also gab es da irgendwie so eine Art Befreiungsplan oder sowas?
Von wem jetzt?
Von der Polizei?
Ja, die haben natürlich, wenn die Polizei von einem, die weiß von der Entführung, und wenn die jetzt erfahren hätten, dass es dann und dann eine Geldübergabe gibt, in irgendeiner Art und Weise im weiten Umfeld auf die Lauer gelegt oder so. Und das war ja genau das, was die Entführer natürlich nicht wollten, aus naheliegenden Gründen, und was die Familie auch befürchtet hat und deshalb ja auch die Polizei nicht informiert hat. Und dieser Teil dieser Entführung ist wirklich ungewöhnlich, weil dass es eine Absprache gab zwischen Familie und den Entführern, von dem die Polizei nichts weiß. Das ist wirklich, ich kann mich nicht erinnern, sowas mal nochmal erlebt zu haben.
Auf die Entführer wirkt diese neue Öffentlichkeit ja auch mit Nachdruck. Die schreiben einen sehr, sehr skurrilen Brief. Was steht in diesem Brief drin und warum schreiben die den?
Ja, also die hatten damit offenbar erstmal nicht gerechnet. Na, die haben das natürlich gesehen. Auf einmal stehen sie in allen Zeitungen. Aber sie haben dadurch natürlich auch gesehen, die wissen nicht, wer wir sind und wo wir sind. Das war auf der einen Seite für die natürlich beängstigend, dass auf einmal der Fall publik wird, was sie ja unterbinden wollten. Na, die hatten der Familie ja gesagt, keine Presse. Nicht nur keine Polizei, sondern auch keine Presse. Und auf einmal sehen die, dass die Zeitungen, die Fernsehsender, Radiosender nur noch, wirklich, das war so, das war ein Thema, das lief rund um die Uhr. Und dann haben die etwas gemacht, das ist die nächste Kuriosität, das muss ich Ihnen vorlesen, weil das kriege ich sonst nicht zusammen. Die haben nämlich einen Brief geschrieben an den damaligen Ministerpräsident des Landes NRW, Heinz Kühn, SPD-Mann. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, es ist völlig absurd zu glauben, Theo Albrecht würde ermordet werden. Es geht ihm weit besser als denen, die sich um sein Leben sorgen. Unser unfreiwilliger Gast hatte ein gutes Bett, kann alle zwei Tage baden, erhält frische Wäsche und bestes Essen. Er hört Radio und er kann alle Gräuelmärchen in der sensationslustigen Presse lesen. Er kann täglich seiner Frau schreiben, um ihre große Sorge etwas zu mildern. Das stimmt, die haben den dauernd Briefe schreiben lassen. Haben wir ja eben schon beschrieben. So, dann kommt... Unsere Aktion läuft unter der Devise, Anführung, Vermögen in Arbeitnehmerhand. Also jetzt kommt der sozialistische Teil. Ne? Wir wollen Geld umverteilen. Das stimmt auch, von Albrecht zu uns. Also weiter im Wortlaut. Die Gesetze dauern uns zu lange. Sie sehen an diesem Beispiel, wie man aus einem Millionär 8 Millionäre macht. Das ist auch eine kuriose Rechnung, weil es war von 6 Millionen die Rede, oder?
Ja, nee, wir sind 7. Wenn du die 7 alle verteilst auf 7 Leute, dann hast du mit Albrecht dann 8 Millionäre.
Ach so, er ist ja immer noch Millionär.
Genau, er bleibt danach, es genau. Ja auch danach noch.
So, und dann, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Dann kommt noch so eine ganz kuriose Rechnung, die ich nicht drücke, die lasse ich jetzt mal weg hier, das ist völliger Nonsens. So, dann geht's weiter. Wir wollen einem viel zu reichen Mann etwas abnehmen. Wir sind keine Mörder. Auch die Hetzjagd der Polizei und Staatsanwaltschaft können uns unter keinen Umständen zu einer Verzweiflungstat bringen. Theo Albrecht wäre längst frei, wenn nicht die Polizei und die Presse die Finger dazwischen hätten. Wir möchten, dass Theo Albrecht noch vor Weihnachten bei seiner Familie ist. Gezeichnet Dr. Meyer und dann nicht der frühere Ministerpräsident. Es gab nämlich, das wissen die wenigsten, glaube ich, noch. Es gab vor Heinz Kühn, gab es einen Ministerpräsidenten, der hieß Franz Meyers mit S am Ende. Und sie nannten sich also Dr. Meyer mit AY. Und nicht der schrieb es mit EY und schreiben dazu nicht der frühere Ministerpräsident. Also es ist wirklich, es ist...
Die Familie scheint dieses Schreiben nicht vollendet beruhigt zu haben, aus naheliegenden Gründen. Sie haben sich auch an Aktenzeichen XY gewendet. Die Älteren und die Mittleren-Jüngeren werden sich vielleicht noch an diese wunderbare Sendung mit Eduard Zimmermann erinnern. Und der noch sehr junge, also noch dunkelhaarige Eduard Zimmermann, wendet sich dann ans Fernsehpublikum, aber nicht wie üblich. Was macht der stattdessen?
Ja, normalerweise hat er ja damals unser aller Freund Eduard Zimmermann, der war bei uns damals schon umstritten. Also den fanden nicht alle toll.
Mochtest du ihn nicht besonders, oder?
Ich mochte ihn ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich fand, der sah immer komisch aus, fand ich, aber egal. Und der guckte immer so dreuend in die Kamera und da dachtest du immer, morgen geht die Welt unter. Also der bekam dann, das hat er natürlich mit Wonne aufgegriffen, weil der hatte ohnehin unfassbare Einschaltquoten. Also ich sag nochmal, 3 Sender und Aktenzeichen XY, da waren Millionen Menschen, haben sich das angeguckt. Und der hat dann einen Appell der Familie verlesen, einfach so. Und da stand im Prinzip, haben die nur gesagt, also die Täter möchten bitte Ruhe bewahren und man gehe auf alles ein. Also ungefähr in diesem Wortlaut. Das war also ein Appell an die Täter, jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Es gab also kein, so wie er das immer gemacht hat, ne? Wenn irgendeiner...
Ja, es gab sonst aber diese Einspielfilmchen, ja, ne, wo da so nachgestellte Szenen, ja, waren und so weiter, die auch von sehr schlechten Laiendarstellern...
Oder es kamen immer so Kripo-Beamte mit entsetzlichen Krawatten und, ja, sagten dann, es gab einen Nesetzki oder so, und der erzählte dann immer, dass von irgendwo irgendwelche Hinweise gekommen waren. Hier in dem Fall nicht. Es gab also nur diesen Appell und damit war man sicher. Ja, so, okay.
Kennst du ein Publikum?
Ja, kennst du ein Publikum.
No, das war ja. Wie waren denn die Reaktionen auf diesen Beitrag? Also du hast schon gesagt, es gab, vorwiegend war das der Appell an die Täter, aber das macht ja mit so einer Bevölkerung was, weil ja ohnehin viel unterwegs ist.
Also es, was passierte, gab's für Reaktionen? Es passierte das, was bei sowas immer passiert. Du kriegst jede Menge Hinweise, die sind mehr oder weniger brauchbar, meistens weniger brauchbar, aber oft so 1, 2 dabei bei anderen Fällen, die ganz gut sind. Und dann melden sich halt die ganzen Spinner. Na, es gab also einen, der behauptete, er könnte mit einem Pendel, mit einem Pendel auf einer Karte, auf einer Deutschlandkarte, meine ich, hätte er gesagt, könnte er erkennen, wo Theo Albrecht gefangen gehalten wird. Und dem hat man dann nicht geglaubt. Also der ist dann auch nicht zum Einsatz gekommen. Dann gab es welche an, die haben gesagt, ihr könnt, wenn ihr Kontakt zu denen habt, ich biete mich als Austauschgeisel an. Ja, frag mich nicht. Ich sage ja, Spinne. Also am Ende war nichts Brauchbares dabei. Okay. Die Polizei ist dadurch nicht weitergekommen. Das Einzige, was funktioniert hat, man wollte diesen Appell an die Entführer weiterleiten und das hat funktioniert. Also insofern hat sich das gelohnt.
Wie geht's weiter in den Verhandlungen? Es geht ja langsam auf die Zielgerade.
Es ist insofern, im wahrsten Sinne des Wortes, die Zielgerade, dass die Entführer konkret sagen, wie die Geldübergabe stattfinden soll und vor allen Dingen wo. Und zwar in der Nähe von Ratingen-Breitscheid in Lindorf, in einem Waldgebiet. Das hatten sie angegeben, da soll die Übergabe stattfinden.
Nun muss man ein bisschen Geld mitbringen, 7 Millionen, wie sollte das vonstatten gehen?
Die hatten eine bestimmte Stückelung vor Augen. Die wollten das also in 100er, 500er und 1000 Mark Scheinen. Haben sie genau vorher gesagt, wie sie es gerne hätten. Und ja.
Sagt man dann immer noch in nicht nummerierten Scheinen? Sagt man immer noch in nicht nummerierten Scheinen, sagt man das in solchen Situationen?
Das kennst du nur aus Krimis.
Okay.
weil da hält sich eh keiner dran.
Okay, du hast es also, gerade schon gesagt.
Der Standardspruch war, glaube ich, immer gebrauchte und nicht durchnummerierte Scheine.
So ging der Satz.
Das hätten sie mal besser gemacht und sich darauf auch, hätten das mal besser darauf bestanden.
Ja. Aber also wir haben die Situation, genau, es gibt den Ort, es gibt diese Stückelung, ja. Es gibt diese Bedingungen, ne? Bitte 24 Stunden Vorsprung. Es braucht noch einen Vermittler. Wer ist der Vermittler, den Sie einschalten?
Ja, hier kommt jemand ins Spiel, der war damals im Ruhrgebiet sehr populär. Das war der sogenannte Ruhrbischof Hengsbach, Franz Hengsbach. Der war damals eine unglaublich populäre Gestalt im Ruhrgebiet. Den kannte jeder.
Er hat zig Kirchen gegründet, was komisch klingt, aber es ist tatsächlich damals im Ruhrgebiet sind unheimlich viele Kirchen gebaut. Das Bistum Essen ist geschaffen worden, ne? All das ist unter seiner Leitung passiert.
Der war damals, das war auch so eine Identifikationsfigur, der auch dafür das Wir-Gefühl, das es im Ruhrgebiet ohnehin immer gab, das hat er ganz geschickt aufgegriffen und auch nochmal gesteigert. Und der war so vom Auftreten her ein sehr eloquenter, kommunikativer, sehr sympathischer Mann. Man hat ihm nach seinem Tod ein Denkmal hingestellt, eine etwas euphorische Figur in Bunt. Der stand da an dem Essener Dom in so einem Innenhof. Und dann hat sich vor, wann war das, 3-4 Jahre her, hat sich herausgestellt, dass der als junger Priester mehrfach junge Frauen missbraucht hat. Die haben sich gemeldet irgendwann, Sie kennen das ja, diese ganze Diskussion der letzten Jahre, wo sich dann die Opfer gemeldet haben und siehe da, auf einmal gab es mehrere junge Frauen. Die haben ihn und seinen Bruder, der auch Theologe war, schwer belastet. Und das Ganze war so glaubhaft und so nachvollziehbar, dass die katholische Kirche im Nachhinein etwas gemacht hat. Das hat es, glaube ich, so noch nie gegeben. Da war der übrigens schon tot, den konnte nicht mehr belangt werden. Man hat das Denkmal wieder entfernt. Ist also weg. Keine Ahnung, wo es geblieben ist. Ich sehe noch das Foto, wie ein Kran kommt, hebt das hoch auf den LKW, weg.
Und man hat auch den Platz so umbenannt. Ne? Also ja, der Platz hieß Franz-Hengsbach-Platz und heißt heute Friedensplatz.
Ja, aber damals halt, jetzt wieder zurück, Anfang der 70er Jahre, war das eine absolut beliebte Figur. Und der meldete sich und sagte hier, ich würde gern als Vermittler auftreten und ich bin auch bereit, an dem Abend, in der Nacht, in dieses Waldstück zu fahren, nach Breitscheid, Lindorf, und das Geld zu übergeben. Nur, es gab ein Problem. Der kannte Theo Albrecht auch nicht.
Der wusste, wo er wahrscheinlich auch dieses Buch gelesen hat.
Ja, ich glaube, der gehörte nicht zur Zielgruppe, würde ich mal sagen.
Wie hat er das Problem denn dann gelöst?
Ja, das war eine sehr kluge Idee. Die hat er zusammen mit der Ehefrau gemacht. Der hat sich nämlich 10 Fragen aufgeschrieben, die nur Theo Albrecht hätte beantworten können. Aber da gab es jetzt das nächste Problem. Das Ganze, die Übergabe fand mitten in der Nacht statt und er konnte die nicht lesen, den Zettel, weil er kein Licht hatte. Also, Sie sehen, das Ganze holpert so vor sich hin. Aber der Mann hatte ein gutes Gedächtnis und er hatte 5 Fragen noch im Kopf. Und er ist wirklich dahin gefahren, ne? Und also hat die Täter gesehen, die haben ihm da einen Mann hingestellt, von dem er dachte, na hoffentlich ist er das. Und dann hatte er 5 Fragen im Kopf. Und die hatte Theo Albrecht gestellt, der hat die auch alle richtig beantwortet. Und dann hat der Priester gedacht, voller Gottvertrauen, also 5 Fragen reichen auch. Und hat gesagt, alles okay, das ist er.
Das sind dann so Fragen gewesen wie, wo waren Sie zuletzt im Urlaub?
Richtig, Urlaubsziele, was weiß ich, Kursename des Hundes oder Ihr Lieblingsessen. Also alles Dinge, die wirklich nur Theo Albrecht hätte beantworten können. Und Hengsbach wusste das auch, dass zugesagt worden ist, dass der Täter, die wusste dann gar nicht, wie viele es waren, dass die 24 Stunden danach, nach der Übergabe, freies Geleit haben sollen. Und das wusste er und hatte auch zugesagt, sich daran zu halten.
Das heißt, Theo Albrecht ist mit ihm mitgekommen.
Richtig.
Der hat ihn 24 Stunden bei sich zu Hause versorgt,
genau so
aber keinem anderen Bescheid gesagt. Und die Täter sind mit ihren 7 Millionen in durchnummerierten Scheinen dann erstmal
Genau so war das. Die haben das Geld der Bischof hat das Geld übergeben, hat Theo Albrecht in sein Auto gepackt. Die beiden Täter sind weg mit der Kohle. Und er ist zu sich nach Hause und hat den da untergebracht und hat 24 Stunden keinen Mucks von sich gegeben.
Wann hat die Polizei dann davon erfahren oder wie ist das dann abgelaufen nach diesen 24 Stunden?
Am nächsten Tag, also nach den 24 Stunden. Da, weil der Hengsbach hat Albrecht nach Hause, also zu sich, also zur Familie gebracht, da in Bredeney. Und dann haben die der Polizei Bescheid gesagt, der ist wieder hier, wohlbehalten. Und dann sind die dahin, also Staatsanwalt, Kripo und so. Und dann gibt's wirklich noch ein denkwürdiges Interview mit dem Staatsanwalt, der den da getroffen hat. Und sagt, ja, dem geht's eigentlich ganz gut.
Ein bisschen matt, ist er, hat er gesagt.
Ja, genau.
So. Was weiß man, wie Albrecht sich bei der Polizei bedankt hat? Er erfährt ja dann nur auch, wie viele Menschen da im Einsatz waren, dass die, ich glaube, insgesamt 10.000 Überstunden gemacht haben. Wie bedankt er sich bei denen?
Ja, er ist scheinbar großzügig. Er schenkt der ganzen Sonderkommission, die roundabout 160 Leute waren, also er schenkt denen 120 Flaschen Sekt, 2 Fässer Bier und 12 Flaschen Schnaps. Wie er auf diese Zahlen kam, weiß ich nicht.
Und ich weiß nur, irgendwie Ware, die kurz vorm Ablauf stand oder so.
Also ich würde es mal so formulieren. Ich habe später mit der Familie Albrecht zu tun gehabt und ich weiß halt, dass die selber auch nur ihre Waren gegessen haben. Und das war eine Zeit, Stichwort Sekt, da gab es, glaube ich, den Champagner von Aldi noch nicht, der übrigens ziemlich gut ist. Und den gab es garantiert noch nicht.
Okay, das heißt, wir haben eher was vom Chateau Migraine. So ungefähr.
Okay, ja, das ist
also. Nur sind unsere Täter mit dem Geld unterwegs. Was weiß man, was die dann gemacht haben mit dem Geld und wie die dann geflüchtet sind?
Also man weiß das natürlich aus den späteren Aussagen. Ne? Und es muss denkwürdige Szenen gegeben haben in der Wohnung von Diamantenpaule.
Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, muss ich sagen, in all unseren Fällen.
Ja, das ist ein schöner Name, ne? Also, die ganzen Geldscheine erstmal aufs Sofa gekippt und haben dann so, wie sie erzählt haben, da drin rumgewühlt, hochgeworfen und fühlten sich absolut sicher und dachten, der Rest ihres Lebens ist jetzt alles gut, Kohle genug, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen.
Was haben die dann mit dem Geld gemacht, also nachdem die Euphorie mal wieder so auf Normallevel hatten?
Ja, es geht weiter mit den Kuriositäten. Der Eulenburg hat eigentlich das einzig Richtige gemacht. Der war auch ganz klar, der war der Klügere von beiden. Ne? Also erstmal haben die sich überlegt, wie können wir uns in Sicherheit bringen? Und dann haben sie überlegt, wie bringen wir das Geld in Sicherheit? Und da haben sie sich überlegt, anscheinend haben die eine Affinität zu dem Walter bei Breitscheid, man könnte das Geld in Kanister packen und vergraben. Und das haben sie auch gemacht.
Okay, das ist tatsächlich klug, weil wenn du es irgendwie anders vergräbst, kann es ja verrotten, je nachdem, wie lange es da liegt. Also in Kanistern ist eine relativ sichere Bank.
Ja, das ist, also wenn du es in Plastiktüten tust und in so einen Kanister, dann, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie, vergräbst du öfter Geld oder was?
Ja, ich übe.
Naja, also das haben sie auf jeden Fall gemacht. Okay. Sie haben sich da schon Gedanken darüber gemacht und haben natürlich auch einiges zum persönlichen Gebrauch erstmal behalten.
Ja. Was haben sie damit gemacht?
Also Eulenburg ist ins Reisebüro gegangen, sinnigerweise direkt bei sich unten. Ne, der hatte also, ich sag mal, 3 Häuser weiter war ein Reisebüro. Übrigens, ich glaube Lloyd Reiseservice hieß das. Und hatte eine Reise nach Acapulco gebucht. Ganz offen unter seinem Namen, Cash bezahlt. Acapulco war damals unglaublich, galt so als mondäner Ferienort für die Reichen und Schönen, ne, Mexiko. So, und da ist er dahin. Und Diamantenpaule war nicht ganz so clever, aber immerhin so ehrlich, dass er sagte, ich habe da noch Schulden. Und zwar beim Elektro-Urban in Düsseldorf.
Ja, was waren das für Schulden? Also was hat er sich da gekauft?
Also er hatte da einen ganz teuren Farbfernseher gekauft und zwar für 3.000 Mark. Für damalige Verhältnisse, sie kaufen heute einen Flatscreen für 600 Euro. Damals waren 3.000 Mark für einen Fernseher, das war ein halbes Jahresgehalt. Ne? So, ich nehme an, das steht nirgendwo in den Akten, wenige Jahre zuvor war in Deutschland das Farbfernsehen eingeführt worden. Die Jüngeren unter uns, was da überhaupt auf dem Bildschirm war, sondern die etwas Älteren werden sich da erinnern, ursprünglich war der Fernseher schwarz-weiß. Und 1967 oder 68 auf einer Funkausstellung in Berlin hat damals kurioserweise Willy Brandt, der war damals Außenminister, warum der das gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht weil er früher mal regierender Bürgermeister in Berlin war, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall auf einen großen Knopf gedrückt. Und auf einmal konnte man Farbfernsehen. Natürlich nicht auf den Geräten, die jeder zu Hause hatte. Das waren ja Schwarz-Weiß-Geräte. Das heißt, man brauchte schon einen speziellen Farbfernseher dafür. Und der erste Film, der komplett in Farbe ausgestrahlt wurde, hieß Cartouche der Bandit. mit Stuart Granger, glaube ich, in der Hauptrolle, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht. So ein Mantel- und Degenfilm. Übrigens, ich kann Ihnen sagen, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, sich die Farbqualität dieser Zeit anzugucken, da kriegen Sie Augenkrebs. Wirklich, das war ein Mischmasch und es war ganz grauenvoll. Aber wir fanden es toll, auf einmal Farbe. So, und ich glaube, dass Krohn sich einen Farbfernseher gekauft hat und hatte den auf Pump und ist dann zu Herrn Urban gegangen, wirklich zu ihm selber, und hat die 3000 Mark bezahlt.
Nun hätte sich Elektro-Urban sehr darüber freuen können und die Sache auf sich beruhen lassen können, hat er aber nicht. Was ist da der...
Ja, zuerst hat er sich schon gefreut, er hat es vor allen Dingen aber gewundert, weil Herr Diamanten-Paule mal eben das Ganze bezahlt hat mit 6500 Markscheinen. Und das war natürlich total unauffällig, ne? Also, man muss dazu sagen noch, ein 500-Markschein damals in der Zeit oder gar ein 1000-Markschein, die meisten Menschen hatten so ein Ding noch nie gesehen, geschweige denn in der Hand gehabt. Das war unfassbar viel Geld. Also 100er war gängig, 50er, 20er, 10er und so auch, aber 500-Markscheine waren extrem selten. So, und wenn dann ein Kunde reinkommt, von dem du weißt, dass er Diamanten-Paula heißt, der kannte den ja, und legt da so ein paar Scheine hin, dann denkst du zuerst mal, naja, aber er hat sich weiter nichts gedacht. Bis dann etwas passierte, womit Diamanten-Paule nicht gerechnet hatte.
Was ist da passiert?
Es hatte sich in die Verhandlung mit den Entführern ein paar Tage zuvor der Bruder von Theo Albrecht eingeschaltet.
Karl Albrecht,
so. Und Karl Albrecht war ebenso wie sein Bruder ein richtig taffer Verhandler und Geschäftsmann. Es gibt Tonbandaufnahmen davon, wie der mit denen geredet hat, mehrere. Und da hörst du, der Junge ist richtig tough. Und eins dieser Gespräche, das er geführt hat, das hat er aufzeichnen lassen. Diamanten-Paule hatte eine sehr markante Stimme. Der sprach so einen leicht rheinischen Akzent hatte der. Man hörte sofort, dass er aus dem Rheinland kam. Und bei dem Telefonat hat er vergessen, seine Stimme zu verstellen. Und die Polizei hat dieses Telefonat über den Fernseher ausgestrahlt. Und jetzt sind wir bei Elektrohändler Urban, bei dem immer parallel 20 Fernseher liefen. Und auf einmal hört er die Stimme und sagt, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch der war hier gestern und hat hier bezahlt. Hat die Polizei angerufen. Ja, und der Rest war Routine.
Und ich kann sagen, meine Begeisterung für Diamanten-Paule nimmt gerade so eine leichte Kurve nach unten. Okay, also Paul Krohn wird verhaftet und verhört. Was kommt bei dem Verhör raus?
Ja, der hat relativ schnell auch, hat allerdings, wie das üblich ist in solchen Fällen, immer das erstmal alles auf den Ollenbock geschoben und hat auch relativ schnell erzählt, wo der ist. Und hat gesagt, also, ne, der ist abgehauen nach Mexiko, ich keine Ahnung wo und so. Und damit, dann hat er auch erzählt, was sie mit dem Geld gemacht haben. Allerdings hat er auch versucht, die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Er hat nämlich erzählt, man hätte das Geld unter anderem auch in Kanister gepackt und in den Rhein geworfen. Und das fand die Polizei ein bisschen komisch, weil sie sich überlegt haben, wie kriegt denn den das dann wieder? Und dann hat er irgendwas erzählt, ich glaube von Bojen oder so. Auf jeden Fall, die Polizei hat das nachgestellt. Die hat also wirklich Kanister präpariert, hat sich von der Bank berechnen lassen, was wiegen 6 Millionen oder die Hälfte, die beiden hatten das geteilt, das war nicht so ganz klar zu dem Zeitpunkt, was wiegt diese Menge Geld, was wiegt die? 12 Kilo in so einen Kanister getan und haben den in den Rhein geschmissen. Und Diamanten-Paul hat gesagt, der ist sofort versunken. Die Polizei hat aber bei dem Versuch gemerkt, ein Kanister, in den 12 Kilo Papier passen, der schwimmt. Der versinkt nicht. Also haben dem gesagt, hör mal, du erzählst uns hier Märchen, das kann nicht stimmen. Und dann hat er dann auch nicht nur seinen Komplizen verraten, sondern auch gesagt, wo sie das Geld verbuddelt.
Teil des Geldes liegt. Ne? Ja. Also man hat so etwa 2,8 Millionen gefunden. Das Land Mexiko hat Ollenburg ziemlich zügig abgeschoben. Der ist dann Anfang 72, ich glaube am 1. Januar schon hier gelandet, auch in Untersuchungshaft gekommen. Und dann hat man eben beide verhört. Bis der Prozess beginnt, vergehen nochmal 2 Jahre. Also der Prozess ist dann tatsächlich erst im Jahre 73. Erstens, warum dauert das so lange? Zweitens, wie lief der Prozess dann?
Die Lage schien ja nur klar. Nur es ist in Deutschland im Strafrecht ist es üblich, wenn bei so einer Straftat und also die Entführung eines Menschen ist schon eine ziemlich große Straftat, dass man sich unglaublich viel Zeit nimmt, wirklich den Fall bis in die letzten Verästelungen zu klären. Also wir hatten zuletzt bei einem Prozess mal, haben wir mal die Akte von der Urteilsbegründung bekommen. Also bei jedem Prozess gibt es am Strafprozess ein Urteil und der Vorsitzende Richter begründet dieses Urteil. Und das kann je nach Delikt kann das sehr lange dauern. Und hier in dem Fall war das mit Sicherheit eine Akte über 200-400 Seiten, weil wirklich jeder Beteiligte wird bis ins Letzte durchleuchtet. Mit allen seinen, mit Familie, mit seiner Vorgeschichte und so weiter. Die lassen sich richtig Zeit, weil die am Ende, das wollen die unbedingt zu einer Erkenntnis kommen, von der sie 100% überzeugt sein können. Und vor allen Dingen, was alles auch mit entsprechenden Beweisen unterlegt ist, nicht nur mit Aussagen. Und deshalb kann das durchaus so lange dauern. Das ist nicht ungewöhnlich.
In dem Prozess taucht dann ein Mann auf, der in unseren Fällen komischerweise häufiger vorkommt, nämlich der Anwalt Rolf Bossi.
Ja.
Wer ist das und warum taucht der ständig auf?
Also im Grunde war Rolf Bossi ein Bruder im Geiste von Heinz-Joachim Ollenburg. Der war nur cleverer. Rolf Bossi war in den 70er Jahren schon ziemlich bekannt in der Strafrechtsszene, weil er mit unglaublichem Gespür sich immer Mandanten suchte, von denen er wusste, dass die also ein großes mediales Aufsehen erregen werden. Das ist nie offiziell gesagt worden, aber wir wussten, dass solche Anwälte hingegangen sind und haben zu der armen Socke, die da in der Anklagebank saß, gesagt, pass auf, ich übernehme deine Verteidigung und über die Kosten musst du dir keine Sorgen machen. Weil für den war das eine solche Werbung, und das war es auch, dass der danach spektakuläre, große andere Fälle bekam, wo dann entsprechend viel Geld floss. Er war in den Medien, er hat auch Bücher geschrieben. Der Mann war einfach eine Riesenfigur und er hat mehrere große Prozesse gemacht. Es gab mal in Velbert einen Kindermörder, Jürgen Bartsch hieß der, den hat er verteidigt. Er hat mal Romy Schneider verteidigt. Er hat mal alle möglichen, ich habe ja irgendwo Namen, Ingrid von Bergen wird Ihnen vielleicht noch was sagen. Die hat mal im besoffenen Kopf ihren Liebhaber erschossen. Den hat er, das war natürlich unglaublich medial präsent und da war der immer dabei und hat wirklich ganz vorneweg immer gestanden und die Journalisten liebten den, weil der war auch immer für ein Interview zu haben. Egal, ob du jetzt als Schreibender dabei warst, Kamerateams, er hat das genossen und er war unglaublich bekannt.
Nur unserem Freund Ollenburg hat das alles nichts geholfen.
Nein, dem hat das nicht geholfen.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die 5. Große Strafkammer des Landgerichts Essen verurteilt Heinz Joachim Ollenburg und Paul Krohn wegen gemeinschaftlichen Autostraßenraubs, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu je 8,5 Jahren Freiheitsstrafe. Strafmildernd wurde berücksichtigt, dass die beiden Angeklagten nie vorhatten, Theo Albrecht zu quälen oder ihm etwas zustoßen zu lassen und auch versucht haben, das Los der Familie zu erleichtern. Gegen beide Angeklagte wurde Polizeiaufsicht nach Strafverbüßung angeordnet. Die Angeklagten haben zudem die Kosten des Verfahrens zu tragen.
8,5 Jahre, Hans. Ist amtlich. Wie bewertest du das? Ist das eine angemessene Strafe, zu hoch, also, zu niedrig?
Ich meine, dass die billig davongekommen sind, weil die Höchststrafe ist ja ein bisschen höher, aber es war, sagen wir mal, das war okay. Und in der Urteilsformulierung klingt das ja auch schon an, was strafmildernd berücksichtigt worden ist, war wirklich, dass die dem wirklich, die haben den gut behandelt. Also sie haben auch mal in der Verhandlung mal versucht so zu tun, als wäre da so eine Art Freundschaft entstanden. Sie haben ihn gut behandelt und das nochmal zum Stichwort, warum hat das so lange gedauert? Das Gericht hat sich durch entsprechende Zeugenaussagen, und die werden die x-mal vernommen haben, die beiden, wirklich davon überzeugt, dass die wirklich keine bösen Absichten hatten. Also wenn ein Richter so ein Urteil fällt und sowas in der Begründung sagt, dann weiß der auch, dass das stimmt. Also zu einem extrem hohen Prozentsatz kann er davon ausgehen.
Theo Albrecht ist in dem Prozess aufgetreten als Zeuge und damit auch nochmal in der Öffentlichkeit gewesen. Wie ist es danach mit ihm und seiner Familie weitergegangen?
Also das ist natürlich, dann ist die vorher schon gepflegte Zurückhaltung, die wurde regelrecht zu einer Paranoia. Also vorher war das ja so, die waren nicht deshalb völlig unbekannt, weil die Angst vor einer Entführung hatten. Mag sein, dass irgendwann mal einer gesagt hat, hör mal, wir müssen auf die Kinder aufpassen. Aber das war nie ein Thema. Erst durch diese Entführung sind sie darauf gekommen, dass sie wirklich gefährdet sind. Und diese Familie, die vorher schon absolut abgeschottet gelebt hat und auch diese Firma, die nichts nach außen hat dringen lassen, hat sich noch mal mehr verbarrikadiert. Ich weiß, dass wir in den Jahren, irgendwann danach, wenn es in Wirtschaftsberichterstattung ging, wenn du versucht hast, so 90er, 2000er Jahre, wenn du versucht hast, von Aldi zu irgendwas ein Statement zu bekommen, ne? Keine Chance. Du kamst bis zur Telefonzentrale und dann schon nicht weiter. Und es war eine absolute Sensation. Ich meine, es wäre in den 2000er Jahren gewesen. Da hieß es auf einmal, Aldi hat eine Pressestelle, eine Presseabteilung. Da habe ich gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Und durch den Zufall, eine Kollegin von uns kannte die Pressesprecherin von Aldi. Und so hatten wir da so ein bisschen schon mal so den Eindruck, dass da ein bisschen mehr Offenheit kam. Aber es war wirklich nur ein bisschen. Es war absolut abgeschottet. Und jetzt du fragst, wie ging es mit der Familie weiter? Theo Albrecht hat noch relativ lange gelebt, er ist 2010 erst gestorben, seine Frau ein bisschen früher. Es gab aber zwei Söhne, Theo und Berthold. Berthold hat viele Jahre später in dem Fall des Aldi-Betrügers, nennen wir ihn mal Helge Achenbach, das war Berthold Albrecht. Der hat von seinem Vater das Unternehmen übernommen, hat es über Jahre geführt und der hat dann Achenbach kennengelernt. Und über Achenbach habe ich dann so einiges dann über ihn erfahren. Und Berthold war ein absolut introvertierter Typ, der also auch ebenfalls völlig unbekannt sind, ja, ich sag mal, gelernt hat, dass es was anderes gibt als 7000 Aldi-Filialen auf der ganzen Welt. Und vor allen Dingen eine Riesenrolle in seinem Leben, in der Veränderung seines Lebens, hat seine Frau gespielt. Der lernte nämlich irgendwann eine Frau namens Babette kennen. Und ich drück's jetzt mal ganz vorsichtig aus, ne? Hat ihm gezeigt, dass das Leben und das auch noch andere Seiten hat, als sich permanent darüber Gedanken zu machen, ob die Brötchen 30 oder 40 Pfennig oder Cent kosten. Durch die hat er dann nochmal was ganz anderes kennengelernt. Allerdings hat ihm das am Ende nicht gut getan. Die Frau war mit dem Rest der Familie völlig über Kreuz. Also die war für die ein Albtraum, weil die ging nach außen. Die war auf einmal in der Bunden. Ich habe x Termine hier in Düsseldorf gehabt, so Messeempfang, Blue Motion Night. Das, auf einmal schlug die da auf. Und das war für Familie Albrecht, also es gab ja noch mehrere, es gab ja immer noch den anderen Bruder und so weiter. Das war für die ein Albtraum, dass auf einmal so eine Frau so offen rumlief und auch ganz klar sagte, hier, ich bin die Frau von Berthold Albrecht. Die ist auch mit ihm zusammen aufgetreten. Die war für diese Familie wie so eine lose Kanone an Deck. Die wussten nie, was macht die als nächstes, ne? Und wo schlägt die auf? Und die hatten noch Angst vor der.
Wie ging es mit den Tätern weiter? Also die haben ihre 8,5 Jahre oder einen Teil davon verbüßt. Wie ging es danach mit denen weiter?
Ja, die haben natürlich nur einen Teil verbüßt. Also die sind natürlich auch früher aus der Haft entlassen worden. Aber ich kann da keine konkreten Zahlen nennen, weil das ist sehr diskret gehandelt worden. Die sind beide erstaunlich sehr alt geworden. Also Ollenburg ist mit 93 gestorben. Und Diamanten Paule, dein besonderer Freund, der ist immerhin 87 geworden und sind dann also irgendwann der eine in Brandenburg und der andere ist seinem Revier treu geblieben. Der ist also hier in der Gegend in Bochum.
Man damals gefunden, ein bisschen was ist ausgegeben worden, aber 4 Millionen blieben über. Ist dieses Geld je wieder aufgetaucht?
Nee, das ist bis heute nicht aufgetaucht. Und das ist eine ganz spannende Frage, ne? Wenn es auftauchen würde, sagen wir mal, der Kanister hat gehalten und die Plastiktüte, ne? So, dann hast du da einen Haufen Kohle, 100er, 200, ich weiß nicht, welche Stückelung das ist, also auf jeden Fall, du hast die damals gängigen Scheine, die heute alle noch gültig sind. Also jeder, der von Ihnen zu Hause noch 10.000, 20.000 Mark Scheine hat, Sie können die zurückgeben. Sie kriegen das in Euro ersetzt. So, das hier auch. Es gibt aber ein Problem. Die Scheine sind alle registriert. Das heißt, wenn Sie damit zur Bank gehen, ich meine, wenn Sie heute mit 1.000 Markschein zur Bank gehen, das fällt auf. Das ist bei denen nicht alltäglich. Wenn Sie jetzt mit ein paar hundert davon auftauchen, da können Sie sicher sein, da guckt man genauer hin. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass man wirklich nicht weiß, in welchem Zustand die sind. Und sie sind nie aufgetaucht. Die Täter sind tot. Die beiden einzigen, die wissen, wo sie sind, wo das Geld ist. Es gibt allerdings in der Kriminalitätsszene, vor allen Dingen in Italien, gibt es Kreise, Mafiakreise, die kaufen so ein Geld auf und schleusen das irgendwie in den Kreislauf wieder ein. Die haben Tricks drauf. Dann geben sie denen einen 1.000-Mark-Schein und sie kriegen dafür 300 Euro oder 200 Euro. Das heißt, sie kriegen immer ein bisschen raus. Sie kriegen also Geld, was sie benutzen können. Und da gibt's Leute, die wissen, wie sie das mit irgendwelchen Tricks wieder in den Kreislauf kriegen, ohne dass sie belangt werden. Ob das jemals passiert ist, keine Ahnung. Die Scheine sind, die waren ja registriert. Irgendwann werden die aufgefallen. Sind sie nicht. Weg. So.
Okay, das heißt also, so eine Schatzsuche für, von uns beiden würde sich nicht so richtig lohnen.
Nee.
Es sei denn, du hättest auch noch andere Kontakte.
Ja.
Ein letzter Punkt. Theo Albrecht hat sich in der Situation auch nochmal gemeldet. Was war sein?
Also es heißt, er habe immer wieder mit einem von den beiden Tätern auch Kontakt aufgenommen, um die zu überzeugen nach dem Motto, pass mal auf, wenn du mir sagst, wo die Kohle ist und ich krieg das zurück, dann würde ich mich erkenntlich zeigen. Ne? Das hat aber nicht funktioniert. Und dann hat er etwas gemacht und das ist wirklich typisch für die Familie Albrecht, für Aldi. Der hat versucht, dieses Geld von der Steuer abzusetzen. Ja, ist kein Scherz. Der ist irgendwann mal hingegangen und hat gesagt, pass mal auf, Leute, ich habe da rund knapp 4 Millionen waren es, die sind weg und die möchte ich jetzt als Verlust geltend machen. Und dann hat es wirklich, es gibt da einen Paragraphen, steuerliche Belastung, dann haben Richter, also ein Verfahren, einen Prozess hat es gegeben, die haben sich damit beschäftigt, haben das genau unter die Lupe genommen und haben dann festgestellt, nö, eine Entführung ist Privatsache. Das können sie nicht von der Steuer absetzen. Aber ich meine, das war das zumindest für mich das letzte Mal, dass ich in dem Zusammenhang von der Entführung gehört habe. Das ging natürlich auch durch die Medien damals. Das also, und das ist typisch für die Brüder. Also so ein Verlust, das konnten die nicht verwinden. Die haben ja wirklich, die haben jeden Pfennig, jeden Groschen, haben die rumgehört. Die haben echt sparsam gelebt. Also durch den eben erwähnten Achenbach habe ich mal gehört, wie die gewohnt haben. Der war bei denen ein paar Mal zu Hause. Und das war eine Mischung zwischen dem, was Sie hier hinter uns sehen, und Gelsenkirchener Barock. Über dem Sofa hing der röhrende Hirsch. Und zu essen gab es Kartoffelsalat aus dem Eimer von Aldi und Würstchen aus der Dose. Weil die sagten, unser Essen ist in Ordnung, warum sollen wir was anderes kaufen? Die waren also wirklich extrem sparsam. Und für die, das muss für die körperliche Pein gewesen sein. So viel Geld weg und das Bewusstsein, das liegt da irgendwo und verrottet. Und deshalb hat er gesagt, na, können wir wenigstens Vater Staat dran beteiligen.
Eine letzte Lektion, die wir gelernt haben, Entführung und Lösegeld kann man nicht von der Steuer absetzen. Hans, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Erzählen und Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir würden den Applaus gerne teilen mit all den Menschen, die diesen Abend möglich gemacht haben, dass wir hier sitzen können. Mit unserem Bühnengast Thorsten Breitkopf, mit der ganzen Cast-Crew, die, glaube ich, noch auf dem Weg zu uns ist. Mit Sarah-Lena Bohley, die Urteile und Nachrichten gesprochen hat. Vom 4-0-Team Boris Bartels und Andreas Endermann. Ich weiß, dass Joris Wimping bei uns im Publikum sitzt, der das Skript geschrieben hat. Ich hoffe, dass... Da ist die Cast-Crew. Genau, Boris hat am Anfang schon gesagt, wir danken natürlich auch denen, die wir jetzt nicht mit auf die Bühne holen konnten. Der Firma Setjet, die wunderbare Bühne gebaut hat. Der Firma Ürige, die das Ganze als Sponsor begleitet hat. Dem Team vom Zack, das uns hier wunderbar zum dritten Mal aufgenommen hat. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle. Und, naja, erstmal nochmal Danke an die alle, genau. Bitte. Genau. Und dann möchte ich Thorsten noch ein Dankeschön überreichen, nämlich etwas ganz Neues, was wir haben, Thorsten. Das ist ein Kohleknast und Kaviar Kaffeebecher. Du kriegst den ersten und falls Sie auch einen haben möchten, es gibt gleich am Ausgang erstens unser True Crime Buch und zweitens eben diesen wunderbaren Kaffeebecher zu kaufen. Unabhängig davon, ob Sie ihn kaufen oder nicht, wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Heimweg. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und einen schönen Abend. Tschüss zusammen.